Ich glaube jetzt nicht, dass sie so die beste Zeit in der Redaktion hatten. So.
Ich kann sagen, ich hatte von Papa Platte Reaktionsverbot, bevor irgendjemand Reaktionsverbot hatte. Wie oft gab es Entschuldigungen von irgendwelchen dahergelaufenen Xbox 360 Giveaway vertickenden Influencern, die sich dann nach Dubai abgesetzt haben und irgendwie gesagt haben, hey, ha, ich meine Simon Desue übrigens, für den Fall, dass es nicht klar ist.
Moin zu Ecke's Corner, meinem Interview-Podcast mit verschiedenen Persönlichkeiten aus der Internet-Popkultur. Mein heutiger Gast ist Stay.
Moin.
Schön, dass du Zeit hast.
Moin.
Ich freue mich. Das ist tatsächlich eine relativ unerwartete Kombo, glaube ich. Also, ja. Weil ich muss ehrlich sagen, noch aus, ich sag mal, ich weiß ja relativ lange von dir und ich weiß nicht, ob du weißt, aus welcher Ecke ich komme.
Gar nicht. Ich weiß nur, dass du mit, Moment, stopp, bevor du es sagst.
Ja.
Ich weiß nur, dass du ein Instagram-Reel mit Philo hattest irgendwo mal oder so. Oder einen TikTok-Tanz mit ihm gemacht hast.
Das hast du mitbekommen?
Ja, ich glaube, da war auch Gronkh dabei oder so.
Ja.
Das habe ich gesehen.
Ja, klar.
Ja.
Naja. Ja. Ich komme ursprünglich aus dem Papa-Platte-Freundeskreis. So.
Das ist keine gute Zeit für dich gerade, oder? Obwohl, man hängt davon ab, dass ausgestrahlt wird.
Ich hab da gar keine Aktien drin. Ich misch mich da überhaupt nicht ein. Aber tatsächlich hatte ich einen recht kritischen Blick immer auf dich, oder also früher auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ist sau lange her. Da hattest du, ich glaube, das war zu so einem November-Ding.
Oh shit,
zu Kevin gesagt, von wegen, ja, so, hey, versuch mal ein Stream zu machen.
Ja, das war übelst lame von mir.
Also. So, das war zu der Zeit, war es so, da waren wir, also war unsere Truppe so kollektiv so,
ja.
Was will er denn?
Ja, das war giga cringe, aber das ist auch.
Das ist Ewigkeiten, also locker. 7, 8 Jahre?
Locker.
Und
ja, das war schlimm.
Aber ich habe mich trotzdem gefreut, als dann so die Möglichkeit sich ergeben hat, okay, du kannst, also Stay kommt in die Corner, beziehungsweise dann in dem Fall du, jetzt wo du hier vor mir sitzt, kommt in die Corner. Und ich dachte mir, ey, warum eigentlich nicht? So, finde ich eigentlich interessant, weil man muss ja auch sagen, du bist arschlange dabei. Ich würde sagen, du bist einer der Grundpioniere von diesem ganzen Twitch-Ding in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zumindest. So, und ich glaube, bei dir gibt es viel Interessantes zu erzählen von deinem ganzen Werdegang her. So.
Maybe.
Ich sag mal, von dem Punkt aus, erstmal die Grundfrage, wann hast du angefangen und wie kamst du zu dem ganzen Ding?
Also erstmal total witzig, dass diese Verbindung herrscht. Ich habe nämlich letztens erst darüber nachgedacht, weil ich ja über dieses Papa Platte Cuttergate gesprochen habe. Ich muss immer wieder darüber nachdenken, dass ich da so reingeschissen habe, ne, bei diesem November-Kram.
Echt? Übelst. Hängt das so nach?
Naja, nee, ich versuche ja auch ein bisschen Aktion zu reflektieren und das nicht nochmal zu machen. Und immer wenn ich an Charity denke, denke ich mir, ich darf das nie so machen, wie ich es damals gemacht habe. Also ich mache viel Charity oder. Nee, ich mache Charity so.
Ja.
Und ich habe gelernt, dass das, also mein Gott, also holy shit, das war so reingeschissen, Alter. Also es gibt eine Menge Dinge, wo man einfach, also ja, habe ich reingeschissen auf jeden Fall. Wann habe ich angefangen? Ich habe meinen Twitch-Account ironischerweise am 11. September 2013 gemacht.
Ja, dann jährt er sich ja bald. Also wenn die Folge raus ist, dann ist er schon, hat er sich schon gejährt.
Ja. Also doch, 11. September 2013 habe ich den Twitch-Account erstellt und seitdem streame ich eigentlich.
Also ist der 12 Jahre alt.
So. Ja, 12, 13 Jahre, ja.
So Stand jetzt, wenn es rauskommt, etc. Oder
also es geht dann ins 13. Jahr.
Ja. Genau. Ja. Und das ist ja eine immense Zeit für die Szene im Allgemeinen. Also muss man sagen, ist ja schon Ewigkeiten dabei. So, und was man ja sagen muss, du hast die Szene wachsen sehen, du hast Leute kommen und gehen sehen.
Ja.
Und hast es ja dementsprechend auch viel mitbekommen, was so die Dynamiken angeht. Was würdest du sagen jetzt im Vergleich dessen, wie es damals war, in Relation zu heute? Also was sind so Kerndinge, die du kritisch siehst, die du auch positiv siehst, die sich in diesem ganzen Game so getan haben?
Also positiv ist natürlich, was gleichzeitig auch negativ ist, ist die Professionalisierung. Also alles ist so viel, also Fernsehproduktion und so. Damals sind die Leute mit irgendwelchen Logitech-Headsets irgendwo hingelaufen, wenn überhaupt. So, das ist viel professioneller. Aber ich, ehrlich gesagt, ist mit kommen da so viele Schattenseiten mit, so, wenn ich daran denke, wie 2014 für Twitch, ich bin 2014 Twitch-Partner geworden, das waren halt, also man konnte an zwei Händen abzählen, wer in Deutschland Twitch-Partner war damals. Ja. Und darum hat sich dann auch so eine ganz, vielleicht auch verkehrte Elite-Haltung eingestellt. So, du hast dann gesagt, oh, ich bin Twitch-Partner. Guck mal, ich habe 500 Viewer durchschnittlich. Und das hat dann in Anführungsstrichen noch was bedeutet. Aber es hat dich auch auf so eine, es hat dich auch so komisch, so Gatekeeping-mäßig positioniert, weil du dann angefangen hast, ja, also guck mal hier und boah. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber grundsätzlich war es viel familiärer, also viel.
Ist dieser Prestige-Status Twitch-Partner einer gewesen, auf den du auch, ich sag mal, entsprechend stolz warst zu der Zeit?
Oh ja. Ich war, viel zu viel. Ja. Wenn man drüber nachdenkt, wie peinlich, das ist voll peinlich tatsächlich, aber ja, viel zu viel. Ich hatte ja meine Twitch-Partnerschaft bekommen, bevor überhaupt ein deutscher Mitarbeiter bei Twitch eingestellt wurde. Also ich hatte noch,
war da Simon Kusch und sowas?
Simon war noch nicht da, der wurde dann introduced, als ich schon Partner war. Ich hatte noch originales englisches Onboarding.
Boah.
Und ich müsste jetzt überlegen, welcher Mitarbeiter es war, aber ich glaube, ich weiß es noch. Es war ein Spanier. Und da war, also es war krass. Und dann kam Pferdesimon. Dann kam
Pferdesimon. Pferdesimon?
Ich nenne ihn Pferdesimon.
Warum denn Pferdesimon?
Das darf ich, glaube ich, nicht erklären.
Okay. Jetzt aber, du musst es mir im Nachhinein erklären. Ja. Da will ich wissen. Weil Pferdesimon macht für mich überhaupt gar keinen Sinn.
Ja. Das liegt nicht daran, dass er so gern reiten war. Ich sag's dir, wie es.
Okay. Ist das nicht so eine Story wie dieser eine Freund von Monte, den er immer Pferdepimmel irgendwas genannt hat?
Kein Kommentar.
Scheiße. Ey, geht
vielleicht
schon.
Ist es dieselbe Person, ich weiß es nicht.
Ey, Pferdepimmel Simon. Boah, das wäre aber ein doper Beiname eigentlich. Oder?
Grüße gehen raus an Simon an der Stelle.
Schau, was macht. Pferdepimmel
der
Simon.
Der ist ja nicht mal bei Twitch, der ist jetzt on the road.
Was macht der jetzt eigentlich?
Boah, das weiß ich gar nicht.
Irgendwann ist er einfach so, ich bin jetzt raus.
Der hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, ihr könnt mich alle jetzt mit eurem Blödsinn hier und ich gehe.
Versteht man aber auch.
Ja, vollkommen.
Obwohl, man könnte fast meinen, der hat rechtzeitig die Reißleine dann gezogen.
Ja. Also vielleicht, Twitch ist ja jetzt nicht mehr so auf Partnermanager eingestellt. Es gibt noch Partnermanager, aber die Frequenz ist so insane.
Die haben wieder relativ viel wegrationiert, ne?
Ja.
Also ich bin verhältnismäßig raus.
Nicht, sie haben einfach nicht aufrationiert mit der Tatsache, dass sie jetzt irgendwie im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, der Schweiz, irgendwas über 2500 Partner haben und da ist jetzt so eine Person, die betreut oder zwei.
Sind das nur so wenig? Ich hätte echt gedacht mehr.
Es kann sein, dass es schon mehr ist und die Zahl veraltet ist. Bitte fact-checkt mich in den Kommentaren.
Ja, oder wir fact-checken selber einen redaktionell, ne?
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk-Fact-Check. Besser als im Sommerinterview. Let's go.
Ey, jetzt geht's schon so los. Ich hab gewusst, dass was kommt. Hä?
Wie viele Twitch-Partner gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
Im Dach.
Wir haben hier einen, ihr habt einen eigenen Mitarbeiter. Du hast den eigenen Mitarbeiter, der das fact-checkt. Ja.
Der Fuzzi, der hat eine Kamera.
Ja, so.
Krieg man so
keine
raus.
Infos wahrscheinlich, ne? Ja, ja, aber ich glaube, das letzte Mal waren so 2000, vielleicht 2500. Das macht, glaube ich, Sinn. Es gibt auf jeden Fall 70.000 offizielle Partner weltweit. Ja, das
70.000 macht Sinn. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Partner geworden bin, waren es 15.
Du bist Twitch-Partner?
Ja.
Willkommen im Club?
Ich habe 7. Ein Glück. Das ist der große Circle-Jerk jetzt. Der große Circle-Jerk-Podcast. Nee, bin damals 2018 Twitch-Partner geworden. Relativ zügig sogar. Also ich bin 2017 angefangen und 2018 bin ich Partner geworden, ja. Und dann ja viel mit halt der Kevin Bubble so unterwegs gewesen. Mhm. Also man könnte ja fast meinen, so das Ursprungskollektiv bestand so aus Reese, Kevin und mir. So, und drumherum ist jetzt dann diese Köln-Bubble so entstanden und kamen noch mehr Leute dazu.
Muss ich sagen, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also da bin ich, da war ich in anderen Bereichen unterwegs einfach. Aber Kevin ist ja komplett.
Wenn man betrachtet, wo das hingegangen ist, verrückt. Ist
absolut wahnsinnig, ne? Der war ja damals, ich kann mich noch erinnern, wie, ich weiß nicht, ob wir zusammen mal gecued haben, aber wie ich ihm dabei zugeguckt habe, wie er in Counter-Strike Gold Nova war, also in CSGO. Und der, also das war crazy. das waren einfach das 2015, 2016, das war so verrückt.
Ja, ich hab den zu einer Zeit kennengelernt, wo H1Z1 so ein Riesending war, oder H1Z1 oder wie man auch mal das nennt. So.
Auch sehr geil.
So, das waren so diese Primetimes und dann kam ich ja, also ich hab ja Kevin über Simon Unge damals kennengelernt.
Mhm.
Auch schwierig. Aber nicht so gut gealtert irgendwie.
Geschichtlich ist einfach interessant, wer noch übrig geblieben ist.
Ja, es ist total, ich finde das total heftig, weil eigentlich, wenn wir jetzt dieses ganze...
Es gibt keine Cancel Culture, ihr kleinen linken Spinner da.
Nee, aber wenn wir das gesamte Internetspektrum anschauen, so von den Ursprungs, so YouTubern, so nehmen wir einen Gronkh. Gronkh ist eigentlich so der letzte konstant große Aktive, der immer durchgehend gesendet hat. So, ich wüsste jetzt keinen Vergleichbaren. So diese ganzen Kollektive wie sowas wie White Titty und sowas, das ist ja alles irgendwie auseinandergeklappt. Oder Ape Crime oder
ja,
whatever.
Das hat sich aber verändert. Ich meine, ja, das ist ja in der Gruppe eh nochmal ein bisschen schwieriger. Und Gronkh sitzt halt in seinem Keller und sucht halt Kohle. Ja, Kohle, nach wie vor.
Nach wie vor. Und das ist ja krass, weil bei dem, der hat es irgendwie geschafft, dass die Community so stark mitgewachsen ist. Hast du viel, ich sag mal, hat sich viel durchgewechselt bei dir mit der Zeit, mit der Community, weil du ja auch zeitweise dann ja irgendwann dein Content so mäßig geändert hast?
Oh, mäßig, extrem. Ich habe ja angefangen mit Battlefield 4, dann Battlefield 3, Battlefield 4 und dann bin ich zu DayZ Arma so rüber und dann bin ich von Arma und DayZ zu Counter-Strike und dann habe ich förmlich ein Reset gehabt. Also ich hatte 2014, 2015, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, Alter, ich kann nicht auf irgendwelchen Arma-Servern rumlaufen, das war total schlimm. Oder Altes Live und so, diese ganzen RP-Sachen, Altis die damals, Live, das ist ganz schlimm, weißt du, auch ganz schlimm.
Ich schon mal vergessen.
Ja, das sind die dunklen Zeiten, das ist dieses Dunkle.
Ja.
Und dann habe ich auf Counter-Strike umgeswitcht und habe gefühlt neu angefangen. Also ich war Partner, aber ich habe dann alles, also dann war alles weg. Also von durchschnittlich 200, 300 Zuschauern, 400 zu 5.
Da wurde man noch richtig bestraft.
Naja.
Das habe ich auch noch gesagt.
Man wird immer noch bestraft, aber das war, also ich weiß nicht, für mich war es auf jeden Fall ein Neubegang, aber es hat funktioniert, war gut. Und jetzt mache ich halt nochmal was anderes und dann ist auch wieder zu gut
aber
funktioniert.
Du bist dann ja sehr auf Reaction-Content gegangen.
Ja.
Wie hast du, ich sag mal, Reaction-Content wurde ja anfangs zu der Zeit, wo Simon Unge das ja in der deutschen Szene so total aufgewühlt hat und aufgebracht hat. Das war ja so seine Renaissance, wenn man ja so will.
Er hat es wieder populär gemacht, ja.
Ja, total.
Oder er hat es eingeführt
in Deutschland. Ich würde eigentlich sagen, er hat es eingeführt, oder?
Also ich würde nicht, also er hat es aus Amerika kopiert.
Nein, er hat natürlich für den deutschen Raum, ja.
Ja, und ja, total, ja.
Aber ist das was du damals früher kritisch gesehen hast? Weil das ja von vielen früher kritisch gesehen wurde.
Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber zu wissen, was ich für ein Wichser war und bin, kann oder sein kann, würde ich sagen, ja.
Würdest du sagen, du hast dich in dem Sinne so reflektiert, dass du dich früher selber, also dein früheres Ich sehr für einen Wichser gehalten hast, wenn du heute von der Perspektive drauf schaust?
Ja.
Was sind so Dinge, die du so, ich sag mal, bereust in dem Sinne?
Bereuen ist das gar nicht. Wenn ich das nicht gehabt hätte, würde ich das jetzt nicht so sehen können, dass es nicht cool ist.
Okay, die Perspektive checke ich, ja.
Ich glaube, bereuen tue ich nicht wirklich was. Ich würde bereuen, wenn ich nicht darüber nachdenken würde und nicht raffen würde, dass es scheiße war, das würde ich bereuen.
Mhm.
Ich glaube, das habe ich aber zum großen Teil oder mache ich immer noch. Ist ja so ein laufender Prozess.
Wie läuft dann so dieser Aufarbeitungsprozess bei dir ab?
Meistens ist es so, es gibt da so ein paar Beispiele. Ich hatte letztens erst wieder so eine Robert Mark Lehmann, ich weiß nicht, ob ihr da drin seid oder ob du das weißt, diese Robert Mark Lehmann Stuhlgeschichte, er hat seinen Stuhl in den Wald gestellt, gesagt, er kann keinen Nutztierschutz mehr machen, hat ein Video dazu gemacht, ist relativ groß gewesen, dann natürlich auch, weil er ein sehr, sehr großer YouTuber ist und daraufhin haben dann die betroffenen oder sich angesprochen gefühlten Personen gesagt, hey, bla bla bla, das geht nicht und so weiter und in diesem Zusammenhang habe ich auch eine Sache erlebt, nämlich ich hatte damals, 2020, 2019, hatte ich jemanden, ich hatte Kontakt über Social Media mit einer Blase von Leuten bekommen, das operiert ja immer in so Bubbles, die sehr, sehr überzeugte Veganer waren. Sehr überzeugt. Mhm. Nachvollziehbarerweise, ja. Muss man auch. Es ist auch sehr geil. Und die haben... Ich war noch nicht an dem Punkt, an dem ich das gerafft habe. So, ich habe den Eingriff in den Lebensstil einfach nicht gerafft. Und da war es dann so, dass die gesagt haben, ey, du bist halt ein schlechter Mensch, wenn du es nicht bist. Wenn du nicht vegan bist. Mhm. Und ich habe halt eine Trotzreaktion gehabt, gesagt, okay, darauf erstmal ein Schnitzel und habe ein Fleischplacement angenommen. Und es war nicht so schlau, also es war einfach fucking Trotzreaktion, wie so ein 15-Jähriger, weißt du? Ja. So, aber ich habe jetzt so, ich muss jetzt drüber lachen, aber es ist auch echt, weiß ich nicht, ich habe diese ganzen Prozesse durchlaufen jetzt, um das als Beispiel zu sagen, und das passiert immer wieder. Also ich habe Trotzreaktionen, ich merke auch recht schnell, wann ich eine Trotzreaktion habe, und dann raffe ich mich kurz und dann denke ich drüber nach und dann schalte ich das ab oder mache das dann weniger oder mehr. Ne? Und so läuft der Prozess immer besser und immer schneller. Der Prozess ist immer derselbe. Also ich merke, dass ich immer Trotzreaktionen habe bei Dingen, die Leute dann zu mir bringen und sagen, kleiner Wichser, was ist denn da? Und ich sag dann, ja, okay, fick dich selbst. Aber im späteren Verlauf, wenn ich drüber nachdenke, manchmal dauert es länger, manchmal nicht so lange, dann komme ich schon zu dem Punkt, dass ich reflektiere und so sage, ey, ja, ist ein Punkt.
Wie stehst du mittlerweile zu diesem Pauschal-Take, wenn man nicht Veganer ist, ist man ein schlechter Mensch?
Ich würde sagen, das ist grundsätzlich die Wahrheit, also ein schlechterer. Also es geht ja darum, anzuerkennen, was du tust.
Ja.
So wie du mit deinem Leben umgehst. Schlechter Mensch ist vielleicht so, oh Gott, ich bin bestimmt gecancelt hier von irgendwem. Aber schlechter Mensch ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber es ist nicht überlegt. Wenn das alle irgendwie ein bisschen besser raffen würden, dann wäre alles ein bisschen besser. Das tun sie natürlich nicht. Und das ist auch viel komplizierter, weil es hat mit Sozialisierung zu tun. Wie bist du aufgewachsen? Ich kenne das selber, du weißt es.
Natürlich.
Jeder weiß es, die Leute da draußen auch. Und ich hoffe, und das ist so mein Take daraus, ich hoffe, dass irgendwann jeder an dem Punkt ist und sagt, jo, ich raff's jetzt.
Wie erreicht man sowas am besten in der Kommunikation? Weil ich sag mal, es ist ja, ich persönlich jetzt aus meinem Gesichtspunkt, halte es immer relativ kritisch, aus pädagogischen Gründen heraus, immer den Leuten so die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, ey, du bist jetzt schlecht, weil du das und das tust. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir gesellschaftlich im Diskurs immer haben, dass wenn du sagst, du bist scheiße, so, weil du das machst, aber irgendwie wenig so einen Leitfaden an die Hand geben, warum, wie und richtige Argumente anzubringen, um diesen Leuten eine andere Perspektive aufzuzeigen. Also es ist ja offenkundig, ist es ja, nehmen wir Thema Rauchen. So, wenn man jetzt sagt, so, ey, du bist scheiße, weil du rauchst, das ist ungesund, weiß ja jeder. So, das ist ja jetzt nichts Neues. So, aber,
ja, das hat ja auch noch was mit Sucht zu tun. So, das ist ja noch ein bisschen komplizierter.
Ja, natürlich, klar. Aber du checkst deswegen, ich den Vergleich vielleicht ziehe. Aber es ist ja eigentlich wirklich rational gesehen blöd zu rauchen, also so komplett dämlich zu rauchen. So, aber in diesem Veganismusbezug ist es ja ein ähnliches Thema, nur arbeiten wir da auch mit Gewohnheiten. So, und wenn man Leute so direkt persönlich angreift, glaube ich, verhärten sich immer so.
Immer die Position. Bei diesen Sachen auf jeden Fall. Du hast keine Chance. Ich hab das selber erlebt, wie gesagt, ich habe es dir gerade erzählt, dann bist du, hey, jetzt esse ich erstmal rechten Schnitzel.
Ja. Yeah.
So, ist halt, oh Gott, nee, giga peinlich. Aber es ist halt vollkommen nachvollziehbar, und wenn man weiß, dass es einem passiert ist und wenn man weiß, dass man so auf sowas so reagiert, kann man sich vielleicht besser in Personen hineinvollziehen, die so reagieren. Mhm. Und dann ist der Take, ihr hattet ja Monte hier, Menschen sind wie Hunde, positive Verstärkung. Einfach Leckerli geben und sagen, ja, schön gemacht, gut gemacht.
Mhm, ja, check
ich. Und so ein bisschen einfach sagen, ey, probier aus. Es muss nicht von jetzt auf gleich sein. Es muss am besten, es muss irgendwann sein. Es wäre cool. Aber es muss nicht jetzt auf gleich sein. Es ist sozialisiert. Es ist Erziehung gewesen. Es gibt Situationen bei der Familie, wo man in komische Situationen gebracht wird. Alles, für alles sollte man diesbezüglich Verständnis haben. Besonders, weil bei der Frage nach Veganismus und der Überzeugung dahinter ja auch immer noch die Frage nach einem systemischen Problem ist. Ne?
Mhm.
Also das ist eine gigantische Industrie, hardcore subventioniert.
Let's yeah, go. Yeah.
Ja, so, das ist eher das Ding. Ja.
So, so gewisser Galgenhumor.
Ja, ist aber du, irgendwie Coping.
Vielleicht. Natürlich, klar.
Ja, ja.
Klar,
aber ja,
klar.
So würde ich das sehen.
Ist Humor immer für dich der Schlüssel, um, ich sag mal, mit Ungerechtigkeiten auf der Welt zurechtzukommen?
Oh Gott, anders geht's gar nicht. Holy fuck, Alter. Ansonsten, was haben wir jetzt? Wir haben heute, wann, welcher ist denn heute? 9., 8. oder so? 9.
Ich glaube
Anfang September.
Ja, irgendwas
so. Boah, fuck. Das ist nicht gut. Wir haben Angriffe auf Drogen, also so Drohnenangriffe auf angebliche Drohnenschmuggler, wo einfach der Präsident dann sagt, ja, die haben wir ja gerade ausgelöscht, wa? Und der macht irgendwelche KI-Bilder, wie er Chicago überfallen will. Also wir haben so viel Scheiße und den Klimawandel noch. Oh. Ich weiß nicht, wie man das nicht mit irgendwas copen will und ich mach's dann halt mit einem schmuddeligen Witz.
Ja, check ich. Was wäre für dich jetzt so, ich sag mal, Veränderung oder Weiterentwicklung passiert ja oftmals im Kleinen. Was sind deine Stellschrauben, die du auf dein Umfeld anwendest, um sagen zu können, okay, das ist mein Weg, irgendwie die Welt in meinen Möglichkeiten besser zu machen?
Also im Livestream ist es halt oft einfach nur kollektives Leiden. Also die ganz nach der Regel geteiltes Leid ist halbes Leid. Ist so ein bisschen die, ich mache ja viel Nachrichten auch gerade und viel Politik, ist das gemeinsame Coping schon äußerst hilfreich, einfach weil die Leute nicht allein gelassen werden mit der Realität, so das hilft. Und in meinem persönlichen Umfeld ist es ganz einfach Geld. Also ich kann die Leute schmieren und sagen, wenn du das sagst, machst so, wie ich es mir vorstelle, das klingt jetzt ein bisschen komisch so, aber es ist so, wenn du das machst, wie ich es dir vorstelle, dann kann ich halt echt dafür sorgen, dass es dir besser geht. Und auch helfen und viel machen in der Familie und viel tun. Und die merken das dann halt auch. Und dann kann ich so ein bisschen, ne, ja, wenn der Onkel mal ein bisschen Weihnachtsgeld rüberschicken soll, dann möchte ich vorher mal euren Stimmzettel sehen. Also das mache ich jetzt nicht. Oh Gott, bitte nicht. Aber so in die Richtung und meinen Wertekompass so mal ein bisschen vermitteln und sowas. Ne?
Wie erklärst du dir solche Dynamiken, die wir jetzt gerade auch bei Content Creatern, no names dropped an der Stelle.
Ich droppe alle Names, mir ist es egal, wenn mir einer einfällt.
Du kannst gerne welche callen.
Ich call es.
Wo, ich sag mal, man sich auch mit entsprechenden politischen Strömungen brüstet und dann sich hinstellt und sagt, ja, ich bin der German G und recht antifeministisch auch häufig unterwegs ist und sich auch entsprechend äußert.
Also ich weiß gar nicht, wer das in Deutschland in einer Größe macht, in der man sagen könnte, das ist relevant. Ich habe das Gefühl, es gibt eine Menge, oh Gott, das dann wahrscheinlich eher, weil ich es nicht kenne, ne? Also weil ich nicht weiß, wer ist es und wer ist es nicht. Mir fällt jetzt per se keiner ein, der in einer relevanten Größe so eine Scheiße erzählt, außer es sind irgendwelche Glücksspielstreamer oder so, die dann halt einfach so eine gleichwertige Größe haben. Es gibt immer mal so ein paar Ausfälle. Grundsätzlich habe ich eh immer ein Problem, wenn ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, wenn Content Creator sich politisch oder gesellschaftskritisch äußern.
Grundsätzlich häufig, ne?
Ja, das raff ich nicht so ganz. Und das kommen so grundsätzliche Takes, wenn ich sehe, dass Tim Gabel, also der sitzt dann da und pusht dann irgendwie im Ketzer der Neuzeit irgendwie irgendwelche Interviews durch, so, und ich denke, Alter, also ich meine, ich verstehe ja, du willst irgendwie das Gefühl entwickeln, als würdest du mit eine gleichwertige Plattform geben, damit die sich erklären können. Also es ist wirklich eine Psychose. Ich kenne also nur dieses Problem. Es gibt natürlich auch positive Beispiele. Philo zum Beispiel, der sehr basiert ist.
Ja, der wird sich jetzt freuen. Der wächst sich jetzt.
Der wird, also, Grüße gehen raus.
Er hat mich gesagt, ich soll ihn im Podcast erzählen.
Ja, und
dass ich es nicht machen musste.
Das gibt auch positive und wir brauchen mehr positive. Es gibt Markant, der sehr krasse Arbeit macht auf YouTube und auf Twitch auch. Es gibt Vincent, der sehr krasse Arbeit auf YouTube und auf Twitch macht. Es gibt Dekadent, mein bester Freund, der auch einfach stabil unterwegs ist. Es gibt so viele positive Beispiele, bei denen, die das so ein bisschen auffangen, wo man sagen kann, ja, sicherlich, die sind nicht allen mit allen Wassern gewaschen und sicherlich haben die auch mal weirde Takes. Das passiert ganz einfach, aber wir reden hier von was, also wir reden hier von Dingen, bei denen einfach so grundsätzliche Menschenfeindlichkeit vielleicht nicht passieren sollte.
Mhm. Wie entwirrt man so komplexe Themengebiete?
Gar nicht. Fall? Also was heißt entwirren?
Also ja, also oder vielleicht, wie macht man sie im besten Fall verständlicher? Weil ich glaube, es sind ja alles wichtige Themen. Und ich sag mal, sowas scheitert dann ja in der Aufmerksamkeit daran, dass die Leute abschalten, weil sie es schlichtweg nicht begreifen.
Aber das versteht man ja auch selber. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich glaube das auch nicht. Ich will gar nicht, weil das ist so ein Exit-Point, bei dem ich denke, das ist gar nicht das Ding. Ich glaube, alle sind schlau genug, um zu verstehen, dass Dinge gerade irgendwie nicht so gut laufen. Also dass alle raffen das. Das Problem ist nur, dass die Schlussfolgerung daraus halt echt lazy ist. So, die Leute sind zu faul, um einzusehen, dass Probleme komplexe Lösungen erfordern und dass es nicht damit getan ist, Grenzen zuzumachen oder irgendwelche Einreiseverbote zu verhängen, ja, oder Messerverbotszonen an Bahnhöfen aufzumachen. Das ist alles reine Symbolpolitik. Und ich glaube, dass Menschen oder dass man erwarten kann, dass Leute den Standard ansetzen kann und sagen kann, ey, ihr seid nicht so dumm, wie ihr euch verkauft. So, warum tut ihr so? Warum, das ist alles so, nee, ihr wisst doch, dass das ein bisschen komplexer ist. Es ist halt so ein Grift, ne? Ich meine, wenn ich das sehe in den YouTube-Videos dazu und in den Podcasts, die dazu gemacht werden, die klicken sich ja auch wie dumm.
Ja,
da kommen ja auch eine Menge Klicks rein. Und der Grund, warum das dann weitergemacht wird, ist, weil man das halt weiter will. Mhm. Das ist ein klassischer Grift. So klassischer, ja, jetzt bin ich für euch der Ansprechpartner, kauft meinen Merch, abonniert meinen Kanal, weil ich kann euch das erzählen und damit werde ich reich. Und wie man das anders macht, ist ganz einfach ein Nachrichten lesen.
Mhm.
Also es ist ein bisschen lame, aber Nachrichten lesen hilft. Das reicht vollkommen aus, sich bei der Tagesschau, bei der Süddeutschen, bei der Zeit, beim Handelsblatt, gerne auch bei der Frankfurter Allgemeinen, die grundsätzlich ein bisschen konservativer ist, oder bei Podcasts, ja, es gibt einen Handelsblatt-Podcast, es gibt einen ganz fantastischen 630-Podcast, auch vom Funk, ist das Funk? Aber also öffentlich-rechtlich auch, fantastisch, Alter, das sind so gute Sachen. Es gibt eine Presseschau, bei der man im Podcast hören kann, wie man Nachrichten konsumiert oder was die Nachrichten schreiben, und all das und all diese Dinge würden schon automatisch dazu führen, dass man sich so ein bisschen mehr mit der Komplexität der Welt auseinandersetzt. Weil einfache Lösungen gibt's für die Frage nach,
also was machen wir mit den Ausländern? Aber woher rührt dieses Misstrauen in solche Medieninstitutionen wie beispielsweise öffentlich-rechtlich?
Woran rührt das? Ja, also erstmal, öffentlich-rechtliche scheißt auch oft rein, ne? Also ihr jetzt ausgenommen, ihr seid perfekt.
Ja!
Also, ne, also es gibt halt schon Formate, die tendenziell eher wirklich fragwürdig sind. Mhm. So, manche Dinge versteht man einfach nicht. Und abhängig davon, welche Generation man ist, also wenn man so ein bisschen älter ist, dann hat man das wahrscheinlich eher bei so Formaten, bei denen man das Gefühl hat, ja, also warum sagen die nicht, dass die Ausländer das Problem sind? Und dann redet man sich selber in so eine Realität rein, die vielleicht nicht existiert. Bei jungen Formaten oder bei Formaten, die versuchen, junge Leute anzusprechen, wie ihr, ja, die scheißen halt eher rein, weil sie polarisierende Charaktere akquirieren, die dann beispielsweise Sascha scheiße finden oder so. Ja, so. Ja, so. Aber das ist so das hängt so ein bisschen ab, und das ist auch so eine ureigene, ich glaube, hängt auch ein bisschen davon ab, woher man kommt. Ich glaube, wenn man aus dem Osten kommt, hat man eh so ein bisschen das Gefühl, ja, die Medien sind kontrolliert. Weil sie waren irgendwann mal kontrolliert und dann wurde das übernommen und ja, das wird ja irgendwie alles von irgendwem operiert und man will es auch glauben, weil es dann einfacher ist. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja tatsächlich Probleme. Bitte schaltet nicht diese Henke Corner ab, ne, wenn ihr das hört jetzt von irgendeiner Redaktion. Ihr habt echt Probleme. Man sollte das definitiv reformieren und man sollte nicht sagen, dass alles gut ist, weil es ist definitiv nicht. Grüße gehen raus an den RBB. Und dann, ja.
Nee, es gibt ja auch selber Punkte, die ich auch als Funkhost kritisch sehe, yeah, in den Öffentlich-Rechtlichen.
Yeah.
Und da muss ich aber auch ehrlich sagen, ich darf die natürlich frei ansprechen, weil auch wenn ich zu gewisser Neutralität, wobei da Neutralität auch immer irgendwie ein komischer Begriff ist in der Sache, weil Haltung hat nichts mit Neutralität gewisserweise zu tun, beziehungsweise diese Neutralität hält sich in dem Sinne relativ
ja, zügig,
auch indem man
ist
einfach so grunddemokratische Werte vertritt. Weil mir natürlich auch viele vorwerfen, dass ich irgendwelche bestimmten Ideologien vertrete, weil ich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehöre.
Hä?
Da muss man aber kurz
mal unterscheiden. Das ist eine Leopardenhose an. Was könntest du für Ideologien vertreten?
Ich bin total für
Leoparden.
Für Großwildjagd. Das ist so mein Ding. Das wäre jetzt ein wilder Take. Stell dir vor, so, ich sitze hier die ganze Zeit, wir unterhalten uns und es wäre jetzt so out of nowhere. So.
Natürlich bin ich für Großwildjagd.
Sag mal, bist du demnächst
Safari, natürlich, Safari-Tour.
Ja, ich fähre ein paar Löwen zusammen und knall die dann ab irgendwo in Südafrika. Das ist so mein Ding. Ich brauche den Ausgleich. So, ist ja auch viel Stress.
Ist auch viel Stress, ja.
Ich habe viel Stress.
Das ist wirklich viel Stress. So viel Stress heutzutage.
Ich hab zu Hause auch so einen Tisch mit aus Elefantenfüßen, ist auch irgendwie geil.
Nee. So ein Couchtisch, wo er wirklich ganz tief ist.
Einfach nur dieser Stumpen so vom Elefanten und da so eine Glasplatte drauf.
Ja, ja.
So, das ist innerlich so draufgeklebt irgendwie. Naja, aber das kriege ich immer relativ häufig, weil die Leute halt irgendwie mit einer teils Erwartungshaltung rangehen, weil der vom Öffentlich-Rechtlichen bin beauftragt vom Öffentlich-Rechtlichen. Nichtsdestotrotz habe ich eine freie Meinung und
ich habe jetzt so viele Ansagen gemacht, werdet ihr jetzt auch gecancelt?
Nee, weil du die machst.
Ach so.
Das ist mir egal.
Gut.
Da habe ich doch nichts mit zu tun.
Gut.
Okay. Nee, im Zweifel.
Also, was heißt Ansagen, aber.
Wenn was überkritisch ist, müsste ich es postredaktionär nochmal einordnen, aber das ist eigentlich, ist jetzt nicht so, was man nicht als Meinung so stehen lassen könnte, ehrlich gesagt. So, aber ich werde natürlich auch tatsächlich regelmäßig gefragt, was ich denn kritisch sehe am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und natürlich war ich auch im Diskurs bezüglich des Podcasts, den du gerade angesprochen hast.
Tim Gabel?
Nee, von Brave Mädchen.
Ah, ja.
So zu diesem ganzen Saschka-Thema und so. Und ich wurde natürlich auch gefragt, hey, was denkst du darüber, über die ganze Situation? Und hab mal gedacht, ja ey, Freunde, also es ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, so wenn du eine Saschka im Podcast angreifst, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise äußern wird.
Ich finde das Witzigste, also das, man muss das einfach sagen, das ist auch super witzig, ja. Das ist so witzig, das ist in der ersten Folge passiert, dieses Podcasts. Und die Folge heißt einfach, wie lange es wohl dauert, bis wir gecancelt werden.
Ja, und Folge 3 hat es direkt geklingelt.
Nee, das war Folge 1 schon.
Das Saschka-Ding?
Das war schon Folge 1.
Ich dachte, das war Folge 3.
Nee, es war schon Folge 1. Das war Folge 1. Also die Folge heißt anders. Das Kapitel heißt dann Saschka, falsch geschrieben, warum wir sie kritisieren oder so. Also direkt in der ersten Folge reingeschissen.
Mhm. Ja, das
vollmundiger Geschmack.
Ich bin nicht ganz genau drin jetzt von redaktioneller Seite, also ich habe jetzt nicht auf alles irgendwie einen Einblick, aber ich bin mir relativ sicher, dass es da schon
Gespräche gibt.
Ja, was heißt Gespräche? Wenn, dann könnte ich das nicht äußern, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie so die beste Zeit in der Redaktion hatten. So. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig, um es möglichst diplomatisch auszudrücken.
Ah, get it.
Ich glaube, denen ist einiges da um die Ohren geflogen. Aber mein Gott. Also,
das ist eine RTL-Produktion, das ist alles gut. Alles läuft genauso, wie es geplant war.
Nehmen wir so mit. Lassen wir so stehen. aber bezüglich solcher Sachen, weil ich das interessant finde und auch nochmal interessant finden würde, wie du das noch im Nachgang einordnest, hattest du ja auch mal schon den einen oder anderen Disput mit dem einen oder anderen Creator/Creatorin.
Mit wem nicht?
Mit mir bisher.
Bestimmt.
Hatten wir keinen Disput. Ich war ein bisschen mitgefangen.
Ja, aber das ist ja nicht. Wir
weißt ja nicht mal voll, oder wusstest ja bis dato nicht mal großartig.
Ja,
was
aber das ist ja auch reflektiert. Ich hatte von Papa Platte Reaktionsverbot, bevor irgendjemand Reaktionsverbot hatte. Es ist wahr. Ich weiß, es war sehr wild. Sehr wilde Zeiten, aber ich bin ein besserer Mensch geworden, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe. Ja.
Ja,
also, in vielerlei Hinsicht, denke ich.
Ich sag mal beispielsweise, das ist ja im letzten Jahr bis halben Jahr so passiert, weil diese ganze Alicia Joe-Geschichte.
Mhm.
Und was ich mich dann bei sowas frage, ich will da gar nicht so tief irgendwie reingraben oder sowas, aber was mich bei sowas frage, ist, wie bei dir das so, ich sag mal, gefühlstechnisch aussieht, wenn du auch entsprechende Reaktionen auf so ein Video bekommst oder auf Aussagen von dir oder Kritik, die du äußerst, bekommst. Und wenn auch Creator-Kollegen, die auch durchaus etabliert sind und mit großen Reichweiten dranhängen, sich kritisch dir gegenüber äußern oder zu deiner Persona.
Finde ich voll in Ordnung. Mehr. Also.
Aber gehst du dann auch in entsprechenden Diskurs, beziehungsweise diskutierst du über solche Sachen dann auch mit Creator?
Nee, das Ding ist, also nicht wirklich. Ich versuche das auch bewusst nicht zu machen. Ich kann das ja kurz mal erklären. Ich denke, gerade wenn man in solchen Dimensionen von großen Hunderttausenden Zuschauerzahlen oder Followerzahlen, Abonnenten, wie auch immer, operiert, dann ist es ganz oft eine emotionale Sache. Also es gibt zwei Lager in irgendeinem Fall. Irgendwelche Beefs sind immer zwei Lager. Der Durchschnitt, Person A mit Community A, Person B mit Community B. Und dann sagen beide Personen was zueinander. Sie finden sich vielleicht nicht gut oder sie finden gewisse Dinge scheiße. Und beide Personen äußern sich dann zueinander so. Und dann ist alles danach eigentlich fast egal. Weil dann entsteht so eine Dynamik der Community, die dann sich gegenseitig behakt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich finde es total fantastisch, wenn Leute sich gegenseitig in die Schranken weisen, wenn es darum geht, dass ihre Werte anders sind als das, was da wiedergespiegelt wird. Yeah. Ich finde es auch super wichtig, wenn das nicht gemacht werden würde, dann könnte, das ist halt so irgendwie so eine Checks and Balances, ne? Das ordnet das irgendwie ein. Und die Person, das heißt ja auch nicht, dass das Hand und Fuß hat.
Ja.
Das heißt einfach nur, dass man da kurz drüber nachdenken kann, ist das so, ist das nicht so? Und dann sagt man ja oder nein. Mhm. Und im besten Fall zieht man da was Positives raus oder man zieht da für sich was raus, was das verändert. Und das habe ich beispielsweise in der Alisa Joe-Situation für mich total getan. Aber ich bin nicht, ich glaube, es ist überhaupt nicht hilfreich, in so eine Standoff-Situation zu kommen, wo man, jeder hat da so seinen Revolver in der Hand und schießt dann mit Statements ab. Und dann macht er ein neues Statement und dann kommt ein neues Statement und dann muss man darauf was sagen. Das bringt null.
Meistens. Aber gab es den direkten Diskurs mit ihr?
Nee. Habe ich auch gar nicht vor. Also brauche ich auch nicht. Weil ich nicht glaube, dass ich daraus einen Mehrwert ziehen kann. Also ich verstehe die Punkte vollkommen. Und ich glaube, damals war es viel Punkt mit so Thumbnail-Kram. Ich verstehe das vollkommen. Und ich möchte auch gar nicht von allen gemocht werden. Und ich will da auch gar keine Basis schaffen.
Aber wäre es nicht schon sachdienlich, wenn sie einen Mehrwert draus ziehen könnte?
Ich weiß ja nicht, ob sie das vielleicht nicht getan hat. Ich kann das ja nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob also das meine Aufgabe ist.
Ich rede jetzt nicht von einem ideellen Mehrwert im Sinne von Klicks oder sowas, sondern von einem Mehrwert einfach, wenn, ich glaube, sie hat es auch angeboten, irgendwie ein direktes Gespräch zu geben.
Ja, aber nochmal, ich habe da gar keinen, also ich glaube nicht, dass das immer zwangsweise sein muss. So, das hängt halt davon ab, das kann jeder machen. Ich hatte, das ist unterschiedlich, das ist für mich halt in der Situation hat sich das nicht ergeben, sondern ich habe es halt nicht gesehen. So, ich habe das halt einfach nicht gesehen. Ich habe das vernommen, habe dazu dann auch gesagt, jo, der Punkt, den sehe ich. Beispielsweise, ich habe da so einen Podcast-Kram zu gemacht und dann habe ich mich dazu nicht mehr geäußert, weil ich glaube auch nicht, dass das notwendig ist. Mhm. Und für mich ist es immer so, dass das eigentlich schon ausreicht. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, und das ist natürlich erstmal nur ein Gefühl, dass dann so eine Content-Creator-Behakungskampagne losgeht. Und dann ist immer Content-Creator A gegen Content-Creator B. Und dann wird da immer so Seitenstiche mitgenommen und immer so hinterhergestochen und immer so, das will ich aber gar nicht. Mhm. Ich finde es okay, wenn man sagt, ey, ich kann dich nicht leiden, weil du bist meines Erachtens aus den und den Gründen scheiße. Mhm. Kann ich respektieren, vollkommen. Ich finde auch sehr gut, wenn Leute da einen Standpunkt haben, weil ein Standpunkt haben heißt, dass sie zumindest irgendwie eine Position haben, ja, egal was für eine Position das ist. Und dann ist okay. Ne, ich für mich selber oder derjenige, der das empfängt, was ich dann an der Stelle bin, muss dann halt nur evaluieren, ist das was, worauf ich achten muss? Ist das etwas? Wir haben ja vorhin von Reflektieren und Feedback gesprochen, ja?
Ja.
Du nimmst dir dann halt so ein bisschen die Zeit, gehst dann so ein bisschen in dich und überlegst dann, okay, ist das was oder ist das nichts? Und dann triffst du eine Entscheidung und dann machst du weiter.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, aus meiner Wahrnehmung sind dann so im Zweifel klärende Diskurse oder nicht klärende Diskurse,
ja,
total sachdienlich für die ganze, ja, Situation. Und ja, wenn man, und ich verstehe, wenn dann von außen die Wahrnehmung entsteht, wenn man da nicht reingeht oder dann sagt so, ja, okay, wie du es beispielsweise sagst, ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt den Mehrwert daraus, verstehe,
ja,
ich,
ja,
aber ich check auch, dass die Leute dann sagen, ja, der macht sich einen schlanken Fuß.
Ja, das ist aber auch okay.
Ja.
Das ist in Ordnung. Also auch das ist vollkommen in Ordnung.
Da, das ist gerade, also da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach, weil,
ja, ja,
also
ja,
ich, ja, ich verstehe den einen Punkt, den du sagst, natürlich vollkommen. So.
Nee, das ist, also ich denke nochmal, das ist eine vollkommen valide Positionierung, die man haben kann. Ich weiß nicht, ob es dann auch immer darum geht, so eine Befriedungskampagne zu machen zwischen Zuschauerschaften und so. Und ich bin auch überhaupt kein Mensch, der sagt, yo, du darfst den Content Creator nicht gucken. Mir ist es dann relativ einerlei. Ich finde, jeder sollte das für sich selber entscheiden. Ich glaube, es gibt genug Leute, die mich gucken und gleichzeitig auch noch Alicia Joe Videos gucken, die vollkommen, die A nicht davon wissen, dass da so ein Streit in Anführungsstrichen
den stattgefunden hat, egal ist.
Denen es auch egal ist.
Ja.
Und das ist auch vollkommen fein. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass irgendwer deswegen ein schlechter Mensch ist oder sowas. Und ich will auch nicht sagen, dass irgendwer ein schlechter Mensch ist, weil er mich deswegen scheiße findet. Ist alles okay.
Sind so Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen zwischen Content-Creatern etwas Positives, wo man etwas Positives draus ziehen kann, oder ist es grundsätzlich erstmal schlecht?
Ja, besonders wenn das Sommerloch ist.
nein, aber das ist, ich finde, ja, das ist eine Frage, die ich mir häufiger gestellt habe, weil, ja, es natürlich erstmal einen Diskussionsraum aufmacht.
Ich finde tatsächlich, dass das so sein kann, ja. Das hängt ein bisschen davon ab, wie man damit umgeht. Also dieses, es ist leider sind Influencer grundsätzlich, und ich will mich da gar nicht ausschließen, weil man ist immer Mensch. Und beim Menschsein bedeutet Influencer sein halt auch immer, man möchte auf Vorwürfe schnell und so schnell wie es geht reagieren, damit man das im Keim erstickt. Das ist aber meistens nie wirklich hilfreich. Und diese schnellen Statements werden dann schnell korrigiert. Wie man es jetzt hier bei diesem Funk-Podcast sieht, die haben auch schnelle Statements gemacht und es ist halt echt nicht so gut. Es hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie man damit umgeht. Also ich glaube, dass man tatsächlich was rausziehen kann. Ich finde auch das Papa Platte-Ding hat wahrscheinlich was gebracht, wenn er sieht, dass die Positionierung, die er hatte im Zusammenhang mit seinen Arbeitnehmern, einfach nicht so cool ist. Und gab es da jetzt zuletzt ein Video, wo er gesagt hat, ey, yo, ist jetzt alles geil. Also was heißt, ist alles geil, aber ich verstehe, wo ihr herkommt. Ich habe das alles nachvollzogen und denke, dass ich da jetzt ein bisschen an mir arbeiten muss und dass ich das jetzt besser mache, und das ist doch geil. So,
ja,
soll das doch sein.
Ich muss sagen, es gibt da für mich immer in diesem ganzen Gefüge eine Sache, die mich extrem nervt, und das sind Leute so community-wise, also Konsumenten, Zuschauer von Content.
Drama-Frogs, huh?
Ja, die sich dann da hinsetzen und sagen so, ja, kaufe ich dem jetzt nicht ab.
Ja,
aber das... Also, was wollt ihr denn jetzt hören?
Ich glaube... Oh, das ist ein cooler Take. Also, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, weil die Leute sind halt einfach gebrandmarkt, ne? Die Leute sind halt. Guck mal, wo wir stehen. Ne? Wir haben vorhin davon gesprochen, wie lange mache ich das jetzt schon so? Und dann muss man noch gucken, wie lange das schon auf YouTube läuft. Wie oft gab es Entschuldigungen von irgendwelchen dahergelaufenen Xbox 360 Giveaway vertickenden Influencern, die sich dann nach Dubai abgesetzt haben und irgendwie gesagt haben, hey, ha, ich meine Simon Desue übrigens, für den Fall, dass es nicht klar ist. Also ich will damit sagen, ich habe gesagt, ich sage alle Namen, deswegen sage ich sie jetzt auch. Aber das ist, wie oft gab es Statements von Leuten, bei denen klar war, dass die A, das nicht so meinen, B, sie direkt danach reingeschissen haben und C, das sich immer wiederholt. Ich kann also vollkommen nachvollziehen, wenn da jemand sagt, glaube ich ihn nicht, ist okay. Ist in Ordnung. Ich glaube, das muss man als Influencer einfach fressen. Du musst einfach sagen, ey, wenn dir das nicht glaubt, ist okay.
Ja.
Ist okay. Kannst du nicht ändern. Du brauchst dir keine
Punkt
Platte drüber machen.
Ja.
Du musst einfach den Leuten beweisen, dass es so ist. Zeig ihnen einfach, dass das so ist. Und dann ist okay. Dann können die das ja nicht glauben, ist ja egal. Dann in dem Moment ist es dann einfach passiert. No?
Das ist auch irgendwo ein Stück weit so ein Kampf mit Windmühlen. Also ich check halt, das
ja, ist das ist aber Social Media. Also es ist, was soll's?
Ja.
Kannst du nichts machen.
Nee. Ja, das ist irgendwie so ein recht toughes Thema immer, weil das ist immer was ich persönlich immer ultra ermüdend finde, und das ist was was mir so viel Nerv an diesem ganzen Ding geraubt hat, weil man kommt ja wirklich an den Punkt, was ja mittlerweile alle sagen, es ist egal, was du tust oder machst, so, du wirst es niemals allen recht machen können.
Nee.
Aber ich glaube, die größte Ruhe zieht man daraus, wenn man diesen Fakt für sich so akzeptiert.
Ja.
So, und dann ist, glaube ich, alles eigentlich halb so wild. Aber nichtsdestotrotz ist diese Akzeptanz für die Situation, wie sie ist, super schwierig. Und du kannst so nach deinem besten Gewissen und Gewissen halten oder arbeiten, auch in diesem Social Media Kosmos, was ich, denke ich mal, tue. Irgendeiner wird immer irgendwas kritisch sehen. Beispiel. Mhm. Wir haben auf der in einer Gamescom-Folge Krieg mit dem BND angefangen. Ein Stickerkrieg.
Oh Mann. Okay, gut. Das ist ein wichtiger Kontext an der Stelle.
Aber geiler Bait, oder?
Wer hat mit dem Bundesnachrichtendienst Krieg angefangen?
Wir.
Okay.
Wir haben mit dem Bundesnachrichtendienst Krieg angefangen.
Okay. Alles klar.
Nee, die hatten den Nachbarstand bei uns auf der Gamescom.
Ja.
Und haben bei uns halt gestickert bei der ARD-Bühne.
Dreckschweine.
So, und dann haben wir.
How dare you?
Haben wir uns halt Kramer rübergeschickt und, der hat dann einen Sticker bombt, der wurde erwischt und dann hat er Ärger gekriegt. Und dann haben wir aber Ben das Brot hinterhergejagt.
Mm.
Also Bernd das Brot im Kostüm,
ja.
Der hatte 25 Jahre Geburtstag und die Frau oder der Typ oder in dem Kostüm da rumhängen, hat einfach fantastisch mitgemacht. So, ich habe gesagt, ey, die beim BND, die haben Brotmesser liegen, komm, zieh los. Und dieses Kostüm ist in voll schnurstracks darüber gerannt, ja. Und hat so 2-3 Aufsteller von denen umgeräumt.
Geil.
Danach saß dann am Ende die offizielle Pressesprecherin vom Bundesnachrichtendienst im Podcast und hat dann mit uns eine Runde gequatscht.
Okay, so, kurz, was erzählt. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich finde gerade, ich habe gerade übelst den Geistesblitz für ein Format. Ich sage ein Format. Übel geiles Format, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber stell dir vor, es gibt ein Format, wo man Szenarien beschreibt und dann muss man raten, warum man gecancelt wird. Weißt du, du beschreibst das Szenario und ich muss raten, wieso dann jemand gesagt hat oder was die Person kritisiert hat.
Okay, ja, ey, mach.
Machen wir. Okay, also du hast, also nochmal, ich fasse zusammen. Also ihr habt einen Podcast gehabt, ihr habt neben dem Bundesnachrichtendienst dann irgendwie Sticker, bla bla bla. Es gab einen Angriff und es gab eine Reaktion auf diesen Angriff.
Ja.
Und dann am Ende saß die Pressesprecherin des Bundesnachrichtendienstes bei euch im Podcast und hat geschnackt.
Ja.
Und okay, und dann was?
Und dann habe ich gar nicht mal so viel, aber 2-3 Nachrichten bekommen.
Okay, nicht viele. Und die Nachrichten waren, ich behaupte, die Nachrichten waren: Wie kann das sein? Ist der scheiß Bundesnachrichtendienst Militär? Warum promotet ihr die? Was soll das? Du hast die Nachricht?
100 Punkte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr
bitte schön.
Aber, und ich
schreibt mir eure Stories und ich sag, warum ihr gecancelt wurdet.
Also man kann ja nicht von Cancel reden.
Das aber warum Kritik geäußert wurde, ja.
Ja, und da denke ich mir halt so, guck mal, offenkundig bin ich ja jetzt nicht so deep in dem Thema drin. Nichtsdestotrotz ist der Bundesnachrichtendienst so eine Institution, die irgendwo bestimmt wichtige Arbeit macht. So, dafür weiß
sehr
ich zu wenig.
Sehr vorsichtig ausgedrückt.
Darüber weiß ich zu wenig.
Ja.
Aber grundsätzlich sich einem Gespräch so anzunehmen oder einfach nur mit denen zu sprechen, halte ich jetzt nicht für was wahnsinnig Kritisches. Ich denke auch, man kann mit Leuten von der Bundeswehr sprechen, ohne dass man irgendwie so ein Arschloch
ist. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass da ein Gespräch geführt wird. Das Ding ist, glaube ich, immer nur, dass die Leute, die ein Gespräch führen, auf die Situation vorbereitet sein müssen. Also es gab da zuletzt in Amerika so ein großes Thema, nämlich die Nelk Boys. Sagt ihr das was? Das, also jüngere Leute, die diesen Podcast hören, wissen, wer die Nelk Boys sind wahrscheinlich. Das ist so eine Prank Boy YouTube House. Das sind zwei Jungs, die in Amerika halt so einen YouTube-Kanal haben.
Okay.
Und die haben, so wie es in Amerika in den letzten Monaten üblich war, auch im Rahmen des Wahlkampfes und alles, was danach gekommen ist, haben halt viele Comedy und allgemein so Podcaster angefangen, politischen Content zu machen.
Mhm.
Joe Rogan hat sich auch hingesetzt und hat auf einmal mit Donald Trump gesprochen. Der war dann auch in anderen Comedy-Podcasts. Also es ist eine große Veränderung dieser Einflussnahme gewesen. Und die Nelkboys, auch
verrückt, ehrlich gesagt.
Insane,
also dass ein US-Präsident, also potenzieller US-Präsident-Kandidat in einem Podcast sitzt, finde ich verrückt.
Ja, und um das Beispiel mal zu Ende zu konstruieren, die Nelkboys haben einen Podcast, der heißt Full Send, meines Wissens nach. Mhm. Und da haben die einfach mit Benjamin Netanyahu gesprochen.
Die haben mit Benjamin Netanyahu
Ich weiß nicht, wie gemacht
alt sind die Jungs schätzungsweise?
30, Anfang 30.
Ach so, gar nicht. Also
verkaufen sich halt immer als diese Mid-20er, komplett verpeilten Super-Lost-Boys.
Ich habe jetzt gedacht, das sind so 17-Jährige. Nee,
die sind 17 hier oben. Oder versuchen eine 17-jährige Community anzusprechen. Aber die haben dann diese Plattform gegeben und die Leute haben das nicht so gemocht.
Was ist das für ein absurder Kontrast?
Amerika ist ein anderer Fiebertraum. Das ist so ein bisschen... Ja. Das ist nochmal so ein bisschen crazy. Aber das ist, was ich damit meine, ist, dass es Situationen gibt, wo Leute, die entsprechend wissen, wovon sie reden, in Situationen, in Gesprächen mit Leuten, die auch echt es faustig hinter den Ohren haben, das ist ja auch bei Politikern immer so eine Gefahr, dass du da ausgetrickst wirst und sowas. Oder bei Pressesprechern vom Bundesnachrichtendienst. Mhm. Da kann es natürlich sein, dass die Erwartungshaltung ist, Alter, du hast überhaupt keine Ahnung, was der Bundesnachrichtendienst ist oder was sie macht und darum solltest du vielleicht mit denen nicht reden. Get it?
Ja, check ich. Nichtsdestotrotz. Ich finde es aber nichtsdestotrotz interessant, solche Leute, weil du selten in die Situation kommst, solche Leute mal irgendwie in so einem direkten Gespräch zu haben.
Ja.
Interessant, sich mit denen zu unterhalten. Und man muss auch andererseits sagen, es war jetzt nicht wahnsinnig tiefgreifend. Ja. Also wir haben so drüber gesprochen, was macht der BND, worum geht's beim BND und wie ist so die Struktur im BND von dem, was man so erzählen kann.
Ja, so. Und da möchte ich halt, und das verstehe ich auch, dass das so ein Casual-Gespräch wird, aber ein Casual-Gespräch ist halt genau das, was die wollen. Also Leute, die in... Oder nicht, was heißt die da oben?
Ja.
Nee, also sondern es geht um Positionen, die vertreten werden von Organisationen, die man kritisieren kann, in welcher Form auch immer, ob das nun der Bundesnachrichtendienst ist oder irgendeine
Polizei,
andere Organisation,
Bundeswehr,
irgendwas.
Oder, ja.
Wenn du Casual-Gespräche mit solchen Leuten machst, dann wirkt das, ist das halt ein, dann geht es dann um persönliche Sympathie und heutzutage ist alles Sympathie, alles ist ein Gefühl, ja. Um den Vergleich nochmal zu den Nelkboys zu ziehen, da ist, da ist es so, dass die dann halt mit Benjamin Netanyahu über seine Lieblingspommes gesprochen haben. Ob die von McDonald's oder von Burger King ist. Und das ist ein nettes, oberflächliches Gespräch.
Wir haben mit der Pressesprecherin vom Bundesnachrichtendienst über ihre Lieblingsverschwörungstheorie gesprochen.
Auch interessant.
Ist
auch
doch geil.
Aber auch interessant. Ich will nur sagen, das ist vielleicht so der Punkt, wo die Leute dann herkommen. Ne? Die sagen dann, ich weiß so viel über den Bundesnachrichtendienst und du stellst dich die richtigen Fragen und dann rasten die halt so ein bisschen aus.
Verstehe ich. Vielleicht wird das an einem gewissen Punkt einfach nicht gerecht. Aber grundsätzlich zu sagen, ohne überhaupt irgendwas gesehen zu haben, weil zu dem Zeitpunkt war noch nichts Großartiges.
Ja, das, was du beschreibst, ist auch so eine extreme spontane Situation. Also ihr habt euch ja jetzt nicht mit dem Bundesnachrichtendienst verabredet.
Das war ja einfach so eine... Wir haben mit Bernd das Brot angegriffen.
Bernd das Brot hat den Bundesnachrichtendienst angegriffen. Ach du Scheiße.
Und das ist alles innerhalb von einer Stunde passiert.
Ja, das ist natürlich dann auch was. Also das ist was ganz anderes.
So, und da sage ich mir dann halt, guck mal, wir haben ja selber auch den Stunk mitgemacht, so, und dann sagen wir, ey, okay, wenn die jetzt reinkommen wollen und machen irgendwelche Friedenssondierungsgespräche, so, dann ist das doch okay.
Ja.
Dann ist es ja okay. So, wir reden hier wie viel war das? 10, 15 Minuten, mit der wir da gesprochen
haben.
Ja,
das klingt dann nicht so dramatisch.
So, und dann denke ich mir so, Bruder, ihr müsst auch alle mal ein bisschen so krass anfassen. Wie viel konservativ hängt noch bei dir mit drin, oder wie konservativ bist du?
Wie konservativ bin ich?
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja.
Puh, interessante Frage. Wie konservativ bin ich? Konservativ
ich hätte ist auch ja die, so eine... die Klasse, ich hätte auch die Klassikerfrage stellen können, wie deutsch bist du?
Wie deutsch bin ich?
Aber das wäre mir zu einfach erklärt.
Das lassen wir mal. Also,
ja.
Wie deutsch, wahrscheinlich sehr deutsch. Aber aber wie konservativ bin ich? Konservativ ist so ein fucking schwammiger Begriff. Ich weiß gar nicht, was das noch bedeutet. Heutzutage ja so umgedeutet, und konservativ ist das. Konservativ bedeutet gleichzeitig auch rechts. Und das bin ich auf keinen Fall.
Ja.
so Traditionen und so, von denen halte ich halt einfach gar nichts so. Also so gar nichts. Ich wüsste jetzt nicht, wie sehr ich das bewerten soll. Ich glaube, das findet man raus, wenn man über einzelne individuelle Themen spricht, so von wegen, ja, denkst du, die Hochzeit, die Heirat sollte Männern und Frauen vorbehalten sein? So. Und dann sage ich ja, Bruder, von mir aus kannst du die Kommode heiraten. Mir ist scheißegal, was redest du? Mhm. So, das sind so für mich fundamentale konservative Ansichten. Konservativ heißt ja auch immer, also ich würde sagen, ich bin überhaupt nicht konservativ, weil wenn ich länger über konservative Themen nachdenke, dann bedeutet konservativ immer nur beständig am Alten kleben. Und ich glaube, das ist alles falsch, was man im Zusammenhang mit einer Weiterentwicklung machen. Tradition bewahren. Ich habe immer das Gefühl, das heißt einfach nur, man klebt an irgendwelchen Dingen, die man nicht loslassen kann, einfach weil man sie immer schon macht.
Oder weil man neue Sachen vielleicht auch nicht versteht.
Oder weil man, und das ist ja auch so eine urmenschliche Eigenschaft, so neues Scheiße. Also irgendwas verändert sich, doof.
Ja. Yeah.
Das geht nicht. Wieso ist das so? Das soll aufhören. Und dann ist das, also würde ich gar nicht sagen, konservativ.
Aber gibt es nicht irgendwelche Punkte, wo du sagst, ist doch okay, so wie es ist?
Gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Nichts ist okay, so wie es ist. Tatsächlich nicht. Was ist okay? In der Gesellschaft? Nee, Alter, was ist? Also in das, was okay ist, ist das, es in Europa und in Deutschland besonders immer noch einen Fokus auf Arbeitnehmerrechte gibt. Das ist okay. Das wird zwar abgebaut, aber ansonsten ist das eigentlich die richtige Ausrichtung. Ja, besonders wenn man nach Amerika guckt und international und man eigentlich merkt, was für ein beschissenes Leben Arbeitnehmer im Ausland haben, die halt nichts haben, so, das finde ich okay. Und das ist auch gut. Okay ist auch, wir haben von Demokratie gesprochen und der Tatsache, dass du eine Entscheidung treffen kannst, ohne dass du an irgendwelche Kapitaleinlagen gebunden bist oder dein Status hinterfragt wird oder dein Geschlecht. Das ist auch okay und das ist sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob das konservativ ist. Also es gibt sehr gute Sachen. Sie sind nur alle sehr verzerrt und sehr kaputt in vielen Dingen.
Wie bewertest du, belebtere politischere Diskussionskultur, die wir in Deutschland haben, trotzdem, dass auch mehr Meinungen Platz finden, die entgegen deiner Idee gehen oder deiner Vorstellung gehen?
Ich habe überhaupt kein Problem mit Meinungen, die gegen meine Vorstellung gehen. Ich habe nur ein Problem mit Faschisten. Und ich habe ein Problem mit der Relativierung von rechtsextremen Gedankengut und diesen immer weiteren Abgleiten so. Und ich habe auch ein Problem damit, dass bürgerliche Parteien sich dem Ganzen anbiedern und nicht einen Punkt setzen und sagen, ey, wir sind eine konservative Partei, aber wir sind nicht auf den Kopf gefallen. So, Bruder, was ist mit euch? So, ja. Damit habe ich eigentlich so Probleme. Dass Leute andere Positionen haben, das lässt sich ja nicht vermeiden. Du hast ja immer andere Positionen. So, das Leben besteht daraus, Leute kennenzulernen, die andere Positionen haben als du und die sich erklären zu lassen.
Ich sag mal, das ist ja auch irgendwie der Grundsatz zur Demokratie.
Ich hatte letztens so ein, also ich weiß nicht, das ist halt, wenn ich sowas höre, ich hatte letztens in meinem Livestream-Chat war so ein angeblich 19-Jähriger, der dann halt gesagt hat, er wählt die CDU als 19-Jähriger. Okay. Und ich habe mir erklären lassen, warum wählst du denn die CDU? Und er hat gesagt, weil ich die gut finde.
Ja.
Und ich bin schon, also man weiß natürlich nie im Internet, was man im Internet liest, kann auch irgendein Wutköder gewesen sein oder irgendein Typ, der das nur erfunden hat. Manchmal muss man da immer um die Ecke denken. Manchmal ist es auch komplett verkopft. Aber ich habe mir das dann so angehört und dachte mir, ey, es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass solche Leute es dann auch irgendwie darauf also zumindest in meinem Eindruck, dass es dann darauf abzielt, dass die hören wollen, dass du sie deswegen scheiße findest. Egal wie sehr man versucht hat, ihnen klarzumachen, ey, du kannst gewisse Dinge machen, aber da ist die Grenze. Mhm. Und das führt dann eher zu führt dann halt zu diesem Kulturkampfphänomen, ne, was eine komplette Psychose ist. Aber an sich, wenn du 19 Jahre alt bist und die CDU wählen willst, ey, ich kann dir nicht helfen. So, tut mir sehr leid für dich. Oder die FDP so, zum Glück ist sie nicht so relevant. Aber ich kann dir ja nicht helfen, sondern das ist halt einfach eine Sache, bei der du halt eine Position hast. Und heutzutage ist es eh so, du schaffst es ja niemanden mehr umzustimmen. Ich glaube, davon auszugehen, dass du Leute, die ins Internet gehen, umstimmst, ist ein Wunschtraum. Das Internet und das Social Media besonders ist so ein bisschen wie eine globale Toilette geworden und jeder geht auf Toilette, um reinzuscheißen. Nicht um die Scheiße da rauszuholen und sich anzugucken, wie sie reingekommen ist und was das eigentlich ist und wie es der Person wohl geht, die diese Scheiße verzapft hat, sondern jeder scheißt rein. Was ja auch mich einschließt und uns alle.
Natürlich.
Und so denke ich, hat man gar keine andere Wahl, als sich mit der Sache erstmal auseinanderzusetzen. Es gibt so ein paar Grenzen und das sind halt harte, also Nazis halt einfach, ja, Faschos. Das ist so die Grenze. Alles andere ist mir recht, sollen die Leute diese Position haben.
Wie verliert man nicht die Hoffnung in diesem ganzen Gefüge, wie wir es heutzutage haben?
Solidarität, Empathie miteinander. Ich habe ja vorhin auch schon markant und so genannt, so Content Creator, bei denen ich auch danke. Zum Glück gibt es solche Leute und die auch, oder Parabelritter, der auch in einem sehr politischen Spektrum, der auch beim Öffentlich-Rechtlichen ist, ja, jetzt mittlerweile, beim MDR meines Wissens.
Ja, auch Funk.
Auch Funk, also auch Funk. Irgendwie.
Also ich glaube Schirmherrschaft MDR, aber unter Funk.
Aber unter Funk.
Ja.
Und ich bin, wenn ich sowas sehe, finde ich alles sehr, sehr gut. Und das ist ein Punkt, wo man nicht die Hoffnung verliert, weil man sieht, dass sich Leute Gedanken machen. Also einfach, weil sie auch darüber nachdenken. Die haben vielleicht in gewissen Nuancen oder gewissen Punkten nicht den gleichen Take wie du. Die haben vielleicht, an denen ist irgendwas auszusetzen, aber ich bin froh, dass es diese Leute gibt, weil damit so ein Kollektiv von Leuten erscheint, die sich mit solchen, dass die Tatsache, dass sich genug Leute mit solchen Inhalten auseinandersetzen, heißt, dass es immer noch genug Leute gibt, die sich bewusst darüber sind, dass man einfach kein Wichser sein sollte. Mhm. Und da irgendwie so oder nicht reinzuscheißen und nicht irgendwie komplett eine komplette Psychose auf Problemen der Welt zu fahren und irgendwie versuchen zu hinterfragen, woran das alles liegt. Das ist hoffnungsvoll, ne? Und bei den Leuten zu bleiben, die und sich auch vielleicht mal Leute beisammen zu holen, die alle, auch wenn das eine Bubble ist, ne, die alle so ein bisschen dasselbe Problem haben, die alle sich Frage stellen, wie verliert man nicht die Hoffnung heutzutage? Und dann kommen die zusammen und stehen nebeneinander und die Tatsache, dass sie nebeneinander stehen und dass sie sich umsehen und dass sie sehen, dass da so viele Leute sind, die alle dieselbe Frage stellen, ist dann in sich selber eine hoffnungsvolle Situation. Hm. Weil sie wissen, dass sie nicht alleine sind, dass sie sich selber nicht die Frage stellen, selbst isoliert, sondern dass es viele Leute gibt, die dann sich die Frage stellen und wissen wollen, holy shit, wie kommen wir eigentlich klar noch? Ne?
Wie siehst du, also ich glaube, ich kann mir die Antwort dann denken, aber was ja ein Thema, was ich anquatschen wollte, was ich in letzter Zeit häufiger sehe, auch in so TikTok-Diskussionsräumen oder
mein Beileid an der Stelle.
Ja, ja. Nee, aber was viel von Creatorin auch aufgemacht wird, ist das ganze Thema junge Männer, die sich als links deuten, so
um Frauen zu daten.
It's
crazy.
So.
Ja.
Wie nimmst du das bis dato wahr und wie siehst du auch solche Dynamiken selbst in Social Media?
Krank. Also erstmal gibt's dafür tatsächlich auch Statistiken, ne? Also es ist komplett verrückt. Ich habe davon erst später gehört, aber dann war es eine Schlussfolgerung. Der Grund, warum das gemacht wird, ist, dass weil Frauen eher links sind. So, dass Männer gehen vor, links zu sein, weil sie halt die Wurst ins Wasser halten wollen oder den, ne, weil sie halt irgendwie zwischenmenschlichen Kontakt möchten und geben dann vor, diese Werte zu vertreten. Und das ist vollkommen crazy, dass wir an den Punkt gekommen sind, an dem man davon ausgehen muss, dass das eine valide Methode von den einen oder anderen ist, weil sie ein Problem haben, sich wiederzufinden. Ne? Also wir sitzen so an einem Punkt in der Gesellschaft. Ich hatte ironischerweise gestern erst drüber nachgedacht und geredet. Wir sind ironischerweise an einem Punkt in der Gesellschaft, wo die Wertevorstellung, was darf ein Mann sein, was ist maskulin, ja, in der Vergangenheit immer von deinen Eltern ja so ein bisschen mitgegeben wurden. Dein Vater und dein Großvater haben das alles irgendwie vorgegeben. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo das nicht mehr cool ist. So, du kannst nicht mehr sein wie dein Vater und nicht damit rechnen, dass jemand dir sagt, hör mal auf, so ein scheiß Wichser zu sein. Was für viele Leute halt erstmal so ein Vakuum entstehen lässt. Dieses Vakuum wird dann aufgefangen von irgendwelchen Alpha-Coaches.
Aber ist das so? Weil ich habe auch das Gefühl, dass Väter in so der klassische deutsche Pfarrer auch mal so hochgekultet wird.
Ich weiß nicht.
Vielleicht, wenn man nur das Positivste draus zieht.
Ich weiß nicht, ob das. Also man muss da jetzt gar nicht so die. Man muss da jetzt gar nicht so die diese extreme direkte Verbindung zu seinen Eltern machen. Mhm. Ich glaube, es geht eher nur darum, was ist ein Mann? Also wie hat sich ein Mann zu verhalten?
Ja.
Und die klassische Vorstellung von ein Mann muss Geld verdienen, seine Frau ernähren, Kinder nach Hause kommen.
Ja.
Und und kann auch mal sagen, wo der, soll mal hier, ne?
Auf den Tisch hauen.
Auf den Tisch hauen, soll mal hier zeigen, wo der Hammer hängt, hat eine Führungsrolle, ist immer derjenige, wo sich dann die Frau dran orientiert. Mhm. Das hat sich ja komplett verändert. Und diese Veränderung hat dazu geführt, dass junge Männer nicht wissen, wohin sie, was sie jetzt sind. Und aus diesem Vakuum dieser Frage hat sich halt ein Business entwickelt, tatsächlich kann man sagen. Alpha-Coaches, Wolfsrudel und irgendwelche, ich habe das Two-Board-Guys-Videos erst gesehen, deswegen, da ging es auch um solche Leute. Und die füllen das dann aus und versuchen darauf eine Antwort zu geben. Und es ist eigentlich total scheiße, dass diese jungen Männer von Griftern angesprochen werden, wie Max Krah oder Jordan Peterson, so. Das sind halt einfach Flachzangen. Es braucht eigentlich eine Vorbildfunktion eines basten Typen. So, es braucht Leute, die sagen, yo, ich verstehe, dass ihr so einen kompletten Fiebertraum habt, aber bitte hört auf, so zu tun, als wärt ihr links nur, um Frauen abzukriegen auf TikTok oder sowas, sondern fragt einfach mal, woran liegt denn das alles? So, warum ist denn diese Männlichkeit so abgefahren toxisch? Und warum, hört euch mal den letzten Song von Apache, fand ich übelst krass.
Hab ich nicht gehört.
Der hat auch einen Song dazu gemacht, wo er dieses Thema, also wo er das thematisiert hat, nämlich wo er sich fragt, was tun Männer, bevor sie in Therapie gehen? Ne? Mhm. Also was tun...
Podcast.
Ein Podcast. Sie machen einen Podcast auf. Ist ja auch okay. Reden, Dialog, ja. Aber das ist so eine Frage, ne? Die Menschen sind einfach kaputt. Wir leben in einer kaputten Gesellschaft. Junge Männer sind kaputt. Junge Menschen sind grundsätzlich kaputt. Alle verlieren so ein bisschen den Verstand. Und gleichzeitig hast du dann auch noch deine Geschlechterrolle, die in Frage gestellt wird. Ich kann schon verstehen, warum die so ein bisschen... Also ich kann das alles schon ein bisschen verstehen, dass die das komplett
ist ja dann irgendwo ja
Fiebertraum.
Kollektiv gesellschaftliches Versagen.
Ja, genau.
So in vielerlei Hinsicht, aber speziell da. Weil für mich war natürlich auch
es wundert mich zumindest nicht, dass vielleicht weil wir jetzt so weit von der Frage weggekommen sind. Mhm. Es wundert mich also nicht, dass du das berichtest und dass wir beide das gehört haben, dass junge, rechte, konservative Männer so tun, als wären sie es nicht, um Kontakt mit Frauen zu haben. Wundert mich gar nicht.
Es muss ja nicht mal zwangsläufig sein, dass sie jetzt irgendwie rechts sind oder so, aber dass sie auf jeden Fall von ihren eigentlichen Gedanken so abweichen, in dem Sinne, dass sie dann oder augenscheinlich abweichen, dass sie dann um einfach irgendwie besser anzukommen. Aber das ist auch was
ich irgendwie selber... Das ist ja aber auch nicht neu, oder?
Also nee, nicht so richtig. Ich sag mal, gewisserweise war vielleicht diese Dynamik sowieso schon immer da. Sie ist irgendwie, vielleicht weil die Welt auch einfach politischer geworden ist und vielleicht sich mehr junge Leute für Politik interessieren, dass das so Stellschrauben sind, an denen man sich jetzt mittlerweile orientiert, um möglicherweise anderem Geschlecht zu imponieren oder nicht.
Ja.
Also es sind vielleicht alles so Sachen, die so gewisserweise so dazugehören. Anschließend nochmal an dieses ganze Männerdiskussionsthema und so. Was hat dich zu dem Mann gemacht, der du heute bist?
Weil ist ein Mann?
Männer, nehmen wir den Arm.
Oh Gott, was hat mich... Also erstmal das eigene Versagen, weil wir haben ja vorhin schon von Reflektieren gesprochen. Mhm. Und aus Fehlern die richtigen Schlüsse ziehen ist halt eine super Basis so. Und dann einfach auch die Vernetzung, ne? Also das Internet und die Tatsache, dass man alles auf der Welt sehen kann gleichzeitig und dann die Entscheidung trifft, worauf konzentriert man sich. Das findet halt auch so ein bisschen statt und dann merkt man so, dass dieses Problem herrscht und dass gewisse Teile der Bevölkerung gewisse Wahrnehmungen haben, die dann so sind oder eben nicht so sind. Und das eben auch bei jungen Leuten. Meine Eltern natürlich, ne? Was, also du bist ja immer die, das Ergebnis der Erziehung deiner Eltern auch.
Ja.
Ich
auch habe wahrscheinlich irgendwo ein Stück weit ein Abbild der Sozialisierung, also wie dein Freundeskreis so gestrickt ist.
Genau,
das ist etwas so, total Individuelles.
Korrekt, extrem individuell, extrem, also immer unterschiedlich, ne? Das auf jeden Fall. Boah. Keine Ahnung.
Glaubst du, du wärst sehr anders, wenn das Internet oder wenn du das Internet in dem Sinne nicht so für dich gefunden hättest?
Oh, ich wäre vor allen Dingen sehr, sehr anders, wenn ich viel später geboren wäre. Also wenn ich so, ich versetze mich immer in die Lage, das versuche ich so ein bisschen für mich selber herauszufinden, was wäre, wenn ich jetzt, also wenn ich nicht so ein alter Sack wäre, wie ich jetzt bin, sondern wenn ich 2005 geboren wäre oder so.
Mhm.
Und du wächst so mit diesem Social-Media-Ding auf. So, du wächst so richtig mit dieser toxischen, kompletten Hirnkacke auf.
So iPad mit 11.
Nicht nur das, sondern einfach wirklich Social Media. Die Prägung von Wahrnehmung. Was ist echt, was ist nicht echt. Fake News, polarisierende Falschinformationen. Der einzige Schluss, den ich daraus ziehen kann, ich bin froh, dass ich mir diese Gedanken nicht machen muss und ich das nicht mehr tue und ich so einen gefestigten Wertekompass habe, weil holy fucking shit ist das beschissen für junge Leute. So, du hast ja einen super Computer in deiner Hand. Ich weiß, mein erstes Handy konnte SMS schreiben und telefonieren.
Snake? Spiel?
Und nicht mal. Scheiße. Ich hatte einen Siemens.
Ja, Alter.
Das hatte kein Snake.
Ich hatte
Leute um mich rum, die haben geflext mit ihrem Nokia-Bauhandy und dann nur wegen Snake. Mhm. Und ich so, Bro.
Krank.
Tierisch neidisch. und das ist so, man muss sich das vorstellen. Du hast einfach die Möglichkeit, jetzt auf dein Handy zu gucken und siehst ohne Verzögerung und Latenz, was auf der Welt los ist.
Ja.
Das fickt dich doch komplett. So wie zur Hölle ist man, geht man nicht mehr Bruch bei sowas.
Mhm.
Also ich habe ja kein Social Media. Also ich distanziere mich ja, soweit es geht, von allen nicht notwendigen Social Media Plattformen. Ich krieg nichts mit und ich merke schon, wie das eine extreme Belastung sein kann.
Mhm.
So, keine Ahnung, wie man das heute, wie junge Menschen das heute raffen. Also wirklich gar keine Ahnung. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, wenn ich einen jungen Menschen treffe. Ich hatte tatsächlich letztens auch in Bremen. Jemanden getroffen, so einen richtig jungen, der hat seine Ausbildung gemacht bei seinem Vater in einer Werkstatt. Mhm. Und der hat mich erkannt irgendwie und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und der hat mir erzählt, der hat gesagt, der macht sein Abi, der hilft jetzt seinem Vater am Wochenende irgendwie so ein bisschen was zu machen und so. Und ich hab mir das angeguckt und angehört und habe im Späteren, immer wenn ich darüber nachdenke, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, übelst basierter Typ, ich habe den Namen leider vergessen, tut mir sehr leid, übelst basierter Typ. Und ich denke mir, Alter, was ist das eigentlich für ein Champion, dass der so krass ist und so geil ist und so ein basierter Mensch ist in der Welt, in der wir heute leben. So, eigentlich ist es viel wahrscheinlicher, dass du einen Hirnfurz hast und komplett durchdrehst, weil die Welt ist so, wie sie ist. Die Tatsache, dass das nicht so ist und dass Leute das schaffen, ganz normale Werte zu haben, beeindruckt mich.
Mhm.
Weil ich wüsste nicht, ob ich sie hätte. Ich wüsste es nicht. Ich hätte keine Ahnung. Vielleicht wäre ich auch so ein Grifter, wenn ich heutzutage, oder ich würde in so einem Männercoaching rumhängen, oder ich würde in so einem Wolfsrudel sein,
ja,
oder so, und oberkörperfrei rumlaufen den ganzen Tag. Ich wüsste es nicht, weil das ist so ein Fiebertraum, Alter. Ich bin beeindruckt. Das sind krasse Leute.
Ich finde, bei mir ist das Jungsein jetzt auch nicht wahnsinnig lang her, beziehungsweise würde ich sagen, ich hänge immer noch drin, ist ja noch nur zwei bei mir vorne dran. Was ich immer unfassbar ermüdend fand, wenn ich mir so Politsendungen angeguckt habe, jetzt muss man sagen, verrückterweise ist Markus Lanz die Politsendung mittlerweile.
Scheiße allerdings. Ja, doch, ist so.
Wenn ich dann so sehe, dass da Politiker XY sitzen und sich sagen so, ja, die Generation, also die junge Generation hat keine Lust, irgendwas zu tun, überhaupt nicht faktenbasiert, sonst irgendwas, hauen einfach nur raus. Und ich denke mir halt, da muss man doch irgendwo unterscheiden zwischen, ja, haben die keine Lust zu arbeiten oder haben sie keine Lust mehr, sich verarschen zu lassen. So. Und das ist so eine Diskussion, die dann in solchen Runden gar nicht großartig irgendwie aufgemacht wird, weil dann sowieso nur 5 alte Leute da sitzen und eine junge Stimme da gar nicht dran teilnimmt.
Sie muss auch gar nicht teilnehmen, weil sie keine politische Relevanz hat. Wir haben, also ich, wenn ich sowas höre und man die Debatte hat, ja, es gibt bestimmt junge Leute, die keine Lust haben. Nee, gibt es nicht. Es gibt junge Leute, die orientierungslos sind. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Erinner dich mal bitte an die Zeit zurück, wo du mit 15 Jahren gefragt wurdest, was du arbeiten willst. Und das Erste, woran du gedacht hast, ist, keine Ahnung, was soll Arbeit? Was Digga?
Ey, pass auf, ich wollte Tierpfleger werden.
Okay, auch geil.
Und dann da habe ich Praktikum gemacht und dann wollte ich kein Tierpfleger mehr sein. Ja. Und dann ist das Thema aber schon wieder hinfällig.
Genau, so, dann hast du schon wieder, musst du was Neues haben.
Ja, und ich würde gerne Erzieher sein, aber da gibt es zu wenig Kohle. Nee, dann will ich lieber das machen. So. Und man wäre irgendwie auch irgendwie ein geiles, also ein schönes, lebenswertes Leben so haben.
Es ist
mit
halt
allem, was man sich so wünscht.
Es ist halt, wir sind halt an einem Punkt, du sagst, die jungen Leute wollen sich nicht mehr verarschen lassen. Und ich würde dem zu 100% zustimmen, besonders weil man sagen kann, dass jeder der jungen Menschen es heutzutage merkt. Es war noch nie einfacher zu merken, dass du verarscht wirst. Dass irgendwas, was zur Hölle ist, nicht los. Normalerweise ist es immer so, dass das so ein bisschen über Politikimpulse kam. Aber jetzt hat man das Gefühl, ja, junge Leute, oder es gibt ja immer schon diese Bewegung so, junge Leute, die Gammler von damals, die hängen nur rum, die sind nicht arbeiten. Ne? Mhm. Das ist ja nichts Neues. Es wird immer auf junge Leute geguckt und gesagt, ihr seid, was seid ihr eigentlich für Hippies?
Aber da stelle ich immer so in meinem Gedanken nie, dass ich in so eine Diskussionsrunde irgendwie mal eingeladen werde oder sowas. Aber
ich werde hoffentlich mal in so eine Diskussionsrunde eingeladen, dann gehe ich bei Markus Lanz gottlos auf Mutter.
Aber da stelle ich mir doch immer die Frage so, wer ist denn schuld daran, dass diese Jugend so ist, wie sie ist? Die kommt ja jetzt nicht auf die Welt und sagt sich, kein Bock. Sondern es muss ja irgendwie einen äußeren Einfluss geben, dass die Jugend den Anschein so hat, dass sie nicht damit zurechtkommt, wie die Welt ist. So. Und das ist ja aus einem gewissen Einfluss heraus.
Ich hatte zuletzt einen sehr interessanten Podcast oder eine Folge der Lage der Nation gehört. Mhm. Große Empfehlung für den Fall, dass man den noch nicht kennt. Lage der Nation, die hatten so eine Sonderfolge über junge Menschen. Und da wurde jemand eingeladen, der dazu gesagt hat, junge Menschen und Schule auch so, ne? Junge Menschen und Schule. Junge Menschen waren schon immer eine Bürde. Also das ist noch nie so gewesen, dass junge Menschen nicht, also dass die als etwas besonders Positives angesehen wurden. Die sind immer ein Störfaktor gewesen.
Ja.
Die waren immer laut, die waren immer draußen irgendwo, haben irgendwie Stress gemacht, die haben immer, dann haben die sich gehauen und dann haben die wieder anders gehauen, weißt du?
Der hat sich gehauen.
Naja, junge Menschen sind dann immer schon ein Störfaktor gewesen.
Ja.
Und das zeigt sich ja immer, ne? Und das, was du am einfachsten reproduzieren kannst, ist die Tatsache, dass wenn du mal Kinder hast, du sagen wirst, also wir waren damals ja nicht ganz so schlimm, so wir haben ja damals, das ist so eine romantisierende Wahrnehmung. Aber am Ende des Tages ist das etwas, was sich immer wiederholt. Das Problem, was jetzt existiert, ist, dass das nicht isoliert passiert. Wir haben gleichzeitig den scheiß Klimawandel, bei dem junge Leute denken, oh shit, Alter. Werde ich ja noch merken. So, ich werde noch die Auswirkungen des Klimawandels merken und das in einer Maße, in dem es mir wehtun wird. Wir haben die unglaubliche Diskrepanz zwischen Arm und Reich, also eine Schere, die noch, also du musst die Schraube aus der Schere rausschreiben, damit du sie so weit aufziehen kannst, ja, dieses Gestänk. Wir haben eine Politik, die keinerlei Interesse daran hat, diese Probleme zu lösen, sondern eher den Status quo zu erhalten. Und wir haben jetzt eine Situation, wo es wieder die Wehrpflicht geben soll. Und junge Leute werden gefragt und gesagt, wird sich rübergelehnt zu denen und gesagt, ja, also, du findest doch Deutschland so geil, oder? Wir machen doch so viel für dich. Willst du nicht für Deutschland kämpfen? Und dann, nee, eigentlich nicht. Deutschland macht nichts für mich. Deutschland für junge Leute es gibt Parteien, die das ansprechen, aber die sind nicht an der Position, an dem sie Entscheidungen treffen.
Ich meine, klar, auf gewisser Weise, wir leben in einem westlichen Erste-Welt-Land, so, wir haben zum Glück gesetzliche Krankenversicherung etc. pp., alles super, aber so, es ist jetzt nichts, was wir mehr oder weniger haben als andere, die in diesem Land so aufwachsen.
Ja.
So.
Ja.
Also ist jetzt nichts, also wir haben jetzt nicht mehr gekriegt. So, oder also wir haben nur anders gekriegt.
Die letzte Generation ist die, oder ich glaube sogar schon die letzte Generation, aber diese auf jeden Fall wird die erste Generation sein, die Safe Call weniger Geld verdient als ihre Eltern.
Ja.
Weil sie einfach, also dieses Aufstiegsversprechen, diese, ja, du kriegst. Das ist ja auch dieses Ziel, du schickst deine Kinder auf eine Schule, damit die besser ausgebildet sind als du, damit die dann einen besseren Beruf haben als du und dann so und so sieht's aus. Das ist das, das wird in der jetzigen Generation spätestens das erste Mal der Fall sein, dass das nicht mehr so ist.
Und dann ist ja jetzt schon.
Und dann mit Mieten, die exorbitant hoch sind, mit fucking Kosten, Lebensmittelkosten, die sich keiner mehr leisten kann, mit individueller Mobilität oder wer weiß, was da noch dazu kommt und der Tatsache, dass dann irgendein fucking Chef zu dir kommt und sagt, sind übrigens keine Jahre, ja, ne? Hol mir mal einen Bierkasten, Junge.
Ja, ja.
So vollkommen wahnsinnig. What the fuck?
Aber das sehe ich auch, das kriege ich auch mit in so eigentlich recht progressiven Unternehmen, wo man sagt, so, ja, wir arbeiten hier in den Medien. Das
sind
so
mit die schlimmsten. Nenn mir mal ein progressives Unternehmen.
Kann ich nicht, bin mal öffentlich-rechtlich, darf keine Marken nennen.
Okay. Nee,
nein, aber man denkt sich, ach ja, die jungen Wilden hier in der Agentur. Aber dann
das sind ja keine progressiven Unternehmen.
Nein, ist auch falsch,
also grundsätzlich,
falsch gewordet.
Ja, aber das meine ich gar nicht. Es geht eher darum, Unternehmungen, die sich nach dem Kapitalmarkt orientieren, können fast, und ich weiß das, weil ich nenne sie jetzt die nicht die Unternehmungen, aber ne, aber sobald du Unternehmungen hast, die sich versuchen an dem Kapitalmarkt zu orientieren oder dann nach den Regeln spielen, Bruder, kannst du jegliche Progressivität über deinen beschissenen Balkon werfen, aus dem Fenster über den Stuhl kippen. Das ist vollkommen wahnsinnig, was dann teilweise gemacht wird, sobald im Hintergrund steht, du musst Profit machen.
Aber spielen wir als Content Creator nicht gewisserweise auch bei diesem Kapitalmarkt mit?
Ja, total. 100%. Und das ist auch ein fundamental wichtiges Ding, was man meiner Ansicht nach wissen sollte. Du spielst mit, weil du hast keine Wahl. Also du bist ja Teil von einem größeren Ganzen.
Ja.
Und nur weil du mitspielst, heißt das nicht, dass du es geil findest. Sondern ich sehe auch immer diese Kritikpunkte so von wegen, ja, so scheiß Linke, aber von wegen hier, aber bist ja schon, ne? Hast ja schon. Ja, Bruder, was ist denn? Willst du, dass ich in meiner Pisse auf einer Matratze in einer besetzten Wohnung liege und denkst, dass ich damit mehr Einfluss habe?
Mhm.
Das ist es ja nicht, sondern alle spielen dasselbe Spiel, alle müssen das Geld verdienen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen können, weil die Regeln mal gemacht wurden. Und im besten Fall schaffen wir es, diese Regeln zu ändern, damit es für die Nächsten leichter wird. Ne? So, und das ist so dieser, ach, fuck mich ab.
Okay, wir versuchen ein bisschen wieder mal eine positive Richtung dann nochmal einzuschlagen zum Ende. Und zwar
nicht mit mir.
Nee, einfach nur mit der Frage, was hast du vor noch für die Zukunft? Was sind deine Pläne?
Ich will die Leute linker machen. Ich will sie richtig grün links versifft. Nee, mein Plan ist es eigentlich, Safe Space ist vielleicht das falsche Wort, aber ich merke, gerade mit allem, was ich mache, ich bin so ein, ich fühle mich, als wäre ich ein Anlaufpunkt von Leuten, die das haben, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass sie so ein bisschen fragen, holy shit, was ist denn jetzt? So Hoffnung verlieren, ne? Hoffnung verlieren.
Ja.
Ich mache das mit den Nachrichten, die ich mache. Ich versuche, die aufzufangen und denen zu zeigen. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich darüber zu informieren, wie es ist. Und wenn du es nicht erträgst, wie diese Informationen sind, dann hör auf, dich zu informieren, weil du musst akzeptieren, dass du keine Kontrolle hast. Mhm. Ansonsten fickt dich das komplett. Dein Hirn wird dich, es gibt eine Menge Leute, und das ist vielleicht so ein sehr nachvollziehbares Problem, die sich extrem überfordert fühlen, wenn sie hören, was in der Ukraine los ist, was im Gazastreifen los ist, was in Amerika los ist, was in Europa los ist und was so die der Ausblick ist. Und man so, man muss meiner Ansicht nach da absolut radikale Akzeptanz führen oder für sich feststellen. Du musst akzeptieren, dass du so ein kleines Licht bist, dass du keinen Einfluss darauf hast und darfst dich deswegen nicht zerfressen. Und ich will einen Anlaufpunkt für die Leute sein, die sich trotzdem schon ein bisschen zerfressen, weil man kann Gefühle so schlecht kontrollieren und dann einfach sagen, ey, wir sind hier alle gemeinsam, uns geht allen so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, aber wir stehen das durch. Einfach weil wir ein Kollektiv sind und das ist groß. Und das ist ja der Vorteil, den ich habe. Ich bin fucking groß auf Twitch so und deswegen kann ich diese Aussagen auch mit einem Fundament unterlegen und alle, die dazukommen, sagen, holy shit, das ist schon okay, ist vielleicht doch nicht so abgefuckt. Also das ist so eher der positive Anreiz, ne? Und dann halt einfach auch seine demokratische Stimme nutzen, um Dinge besser zu machen. Ein bisschen eine Entscheidung treffen, bei der man sagt, okay, ich will halt auch, dass es besser wird. Vielleicht engagiert man sich auch in so einer lokalen Ortsgruppe, so politisch auch, ja. Mhm. Man macht ehrenamtliche Arbeit. Auch mega geil, ja. Ich hatte letztens erst so einen Shoutout an die Freiwillige Feuerwehr Minden. Ist das, darf ich das sagen?
Klar.
Freiwillige Feuerwehr Minden, übelst krass. Geht
in die Freiwillige Feuerwehr.
Freiwillige Feuerwehr Minden hat mich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie die so arbeiten. Dann habe ich das gezeigt und dann haben die sich bedankt und es war übelst krass. Das ist und das
cool, aber eigentlich.
Mega, ja, mega. Also so technisches Hilfswerk, Freiwillige Feuerwehr. Man glaubt gar nicht, was man für eine Selbstbestätigung bekommt, einfach nur die Tatsache, dass man solchen Aktionen irgendwie dann auch mit dabei ist und dass man irgendwie was macht für Leute um einen rum, ja, dass man mit Empathie und mit Blick durch seine Nachbarschaft läuft und halt einfach auch hilft, ja, sowas. Das ist halt, da verändert sich einiges. Also da ist man einfach ein anderer Mensch dann, sehr positiv. Das ist eine positive Note, da hast du auch was Positives davon rausgeredet.
Haben wir noch was Schönes.
Neben den ganzen gottlosen Beleidigungen.
Oh Gott. Was wünschst du dir noch für die Zukunft? Also so, was wünschst du dir, deinem Umfeld, vielleicht auch den Leuten draußen?
Kennst du die Lone Star Zecke? Schon mal gehört? Es gibt eine Zecke, die heißt die Lone Star Zecke, bei der gesagt wird, dass wenn die dich beißt, dass dein Körper nicht mehr dazu in der Lage ist, Fleisch zu verarbeiten. Das geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hoax ist. Vielleicht mal fact-checken.
Check mal kurz. Wirklich?
Lone Star Zecke ist wohl ein Insekt, das eine Krankheit, ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist. Oder eine Verarbeitungsstörung, die du dann halt einfach hast und keine tierischen Produkte mehr verarbeiten kannst. Das heißt, stell dich darauf ein, für immer einen flotten Otto zu haben.
Gibt's?
Ja. Eine Fleischallergie, ja.
Halt's.
Und ich wünsche mir, dass die nächste Pandemie die Lone Star Zecken Pandemie ist.
Ey, ich habe manchmal so, vielleicht ist das jetzt auch völlig psychotische Gedanken, aber ich habe manchmal das Gefühl, Mutter Natur schickt sehr häufig mal so Dinge los,
um einfach
so selber Sachen
einfach
zu erleben.
Einfach Prädatoren.
Und sei es einfach nur so eine kleine Zecke, die alle vegan macht.
Ist natürlich jetzt hier ein bisschen überspitzt und so, aber ich wünsche mir einfach, dass die Leute ein bisschen bewusster da sind und ich wünsche mir wirklich, dass wir irgendwann besonders in Europa und in Deutschland politische Akteure haben, die Dinge machen, die Hand für Fuß haben, die nicht den Status quo erhalten wollen. Weil Status quo erhalten ist scheiße. Für alles ist scheiße, es macht keinen Sinn, es genau zu lassen. So zu lassen ist doof.
Yeah.
Ja, das wünsche ich mir. Und dass dieser Podcast bei Funk bleibt, das wünsche ich mir auch.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir machen zum Ende immer so ein bisschen, das ist immer was locker leichtes, das Cornerbuch, das Freundebuch für all die in der Corner sind. So. Und da gehen wir einfach ganz easy, locker leichte Fragen durch, so beispielsweise, wie heißt du? Ne? Stay.
Ja,
so.
Ja.
Wann hast du Geburtstag?
Das sage ich dir nicht.
Weiß man deinen Geburtstag nicht?
Ich sage meinen Geburtstag nicht, weil ich mich sehr, sehr alt fühle, wenn ich den sage. Ich sage, ich bin 29 Jahre alt.
Zu wievielten Mal schon? 29. Das ist so ein klassischer Mutti-Gag. So. Ach, ich bin jetzt schon zum 15. Mal 29.
Das nehme ich mir auch. Ich bin einfach viel zu alt. Ich bin im Juli geboren.
Nervt dich das Altern?
Nee, ich finde das Altern sehr gut. Ich hoffe, dass das sage ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich weiter alter.
Hot Take.
Du wolltest nicht mit einem negativen Satz aufhören und das klingt.
Hab ich nicht. Es kommen ja noch welche.
Ach so, okay, alles klar. Ich hoffe, dass ich irgendwann früh genug tot bin, bevor ich diese ganze Scheiße, die apokalyptisch durch die Klimakrise ausgelöst wird, passiert.
Boah, das war jetzt dark.
Ich hab doch gesagt, ich will es nicht sagen. Du hast mich dazu genötigt. Mein Gott.
Was findest du richtig scheiße?
Faschus.
Was findest du richtig geil?
Empathische Menschen.
Lieblingsbeleidigung?
Hurensohn.
Ist ein Classic, ne?
Ist ein Klassiker.
Der geht eigentlich immer.
Ja. Ist ein Classic. Ist der schon oft vorgekommen?
Der wird eigentlich zu, ich würde sagen, 90% genannt. Das
ist gottlos auf Mutter gehen, ist wirklich auch ein Vibe.
Ja.
Ist es so?
Warum auch nicht, ne?
Warum
auch mal nicht gegen die Muttis.
Auch. Aber auch gegen die Fatis.
Ich sage echt, die Muttis, die kommen mir ein bisschen zu locker weg hier. Und dann machen wir immer noch. Ach ja, stimmt, hier, Lieblingssong gerade. Was pumpst du gerade?
Oh.
Empfehlung, vielleicht eine Empfehlung.
Oh nee, meine Playlist ist genauso alt wie ich.
Ey, das ist doch auch geil.
Ich höre gerade viel Punkrock, also so viel NoFX. Ich weiß gar nicht, ist der gecancelt worden? Wahrscheinlich ist er gecancelt worden. Ich höre viel Ramones gerade, aber wahrscheinlich auch gecancelt worden. Also Vorsicht, ne? Informiert euch, bevor ihr Ramones habt. Ich höre viel Ramones, Billy Talent natürlich gerne.
Boah, das habe ich früher viel gehört. Das,
ja,
zu meinen Skater-Zeiten,
ja, Billy Talent. Bin ich hängen geblieben drauf. Und Blink-182 natürlich, Offspring, das ist so mein Vibe.
Das check ich. Ist geile Mucke.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorhin gesagt, ich höre aber Apache, aber das ist auch so ein Boomer-Take. Ich habe gesagt, ich bin vor immer 29, ich kann mit neumodischer Musik nichts anfangen.
Echt nicht?
Nee, gar nicht. Komme ich gar nicht drauf klar. Also,
nee. So, jetzt brechen wir Herzen. Was für Philos-Musik?
Oh. Soll ich mal einen richtigen Bomber jetzt hier droppen?
Ja.
Ich habe einen fertig geschriebenen, vollends fast aufgenommenen, mit einem prominenten Feature-Part eingetüteten Diss-Track gegen Philo.
Aber warum?
Das möchte ich nicht sagen. Das möchte ich aber nur nicht sagen, weil ihn das fertig macht jetzt.
Ja.
Er wird jetzt in jede Woche in meinen Stream kommen und wird fragen, warum? Warum ich?
Wir machen den richtig mürbe, den kleinen Drecksack.
Aber ich hatte da mal was tatsächlich gedacht, aber ich verstehe, warum Philos Musik so geil ankommt.
Mhm.
Und ich finde es auch echt cool eigentlich. Also ich feiere es ja auch. Ich würde es jetzt nicht hören. Ich finde es sehr gut. Philo, mach bitte weiter und lass dich nicht durchs Konzept bringen, nur weil du weißt, dass da irgendwo so ein Zettel ist, wo ich was aufgeschrieben habe.
Aber wenn es dich beruhigt in deinem Altsein, ich höre auch sehr gerne alte Musik. Gerade in meiner Daily Rotation Call Me Al von Paul Simon.
Mm, oha.
Ist geiler Banger.
Ist natürlich crazy.
Ich muss auch sagen, ich habe so, gerade vor kurzem wurde mir so eine Coverband aus Kanada in den YouTube-Algorithmus, ich gucke auf YouTube eigentlich nur noch so Konzertsachen oder irgendwelche Coversachen oder so. Also geile Musiker.
Hast du mein Konzert gesehen?
Du hast ein Konzert gemacht?
In der Elbphilharmonie.
Doch, warte, da habe ich irgendwas mitbekommen. Was war das?
Ich habe nichts gemacht, ich habe nur einen Controller gehalten.
Ja, du hast zu einem Orchester irgendwie gezockt oder sowas?
Ja,
sowas?
Genau. Wir haben zu einem Live-Orchester damals Videospiel gespielt und haben dazu die Musik gemacht und die Geräuschkulisse. War fucking insane.
Übertrieben geil.
Ja, war wirklich verrückt. Ich sag immer, das war in meinem 800 Millionen Euro Gaming Room. In der Elbphilharmonie.
Unser geliebtes Steuergrab. Boah, das ist richtig. Das war richtig verrückt. Aber ist eigentlich geil.
Ich habe letztens fast geweint, weil ich die Musik gehört habe, weil wenn du damit noch was verbindest, ich muss das abbrechen, klar. Wenn du damit noch was verbindest und du weißt, holy shit, Alter, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie viele Leute da dran gearbeitet haben und Hamburg ist eh meine Perle, so wirklich. Wirklich Hamburg ist, wenn ich nochmal nach Deutschland ziehe, dann nach Hamburg.
Hamburg. Ja, Hamburg ist auch geil.
Ach, Hamburg ist geil. Wirklich an jeden Hamburger, ihr seid alle krass.
Big up Hamburg.
Big up.
Shoutouts. So schön übersteuern zum Ende.
Oh nee.
Der Soundmann freut sich. So, und dann machen wir als allerletztes immer deine Weisheit an die Leute da draußen in die Kamera rein.
Meine Weisheit da draußen an die Leute ist, konsumiert eure Nachrichten bitte nicht über Social Media. Bitte nicht über ehemals Twitter, bitte nicht über TikTok, sondern macht es wie euer Opa. Zeitung aufschlagen und ein bisschen durchlesen.
Ey, erstmal vielen Dank, dass du am Start warst, Bro. Es war sehr, sehr schön. Es hat mir sehr
hat
viel Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr Spaß gemacht, ja.
War sehr geil. Wenn ihr den Podcast hören wollt, könnt ihr das auf sämtlichen Podcast-Plattformen tun. Auf Spotify, Apple,
Spotify,
Deezer, Apple, you name it. Auch natürlich im Videoformat auf Spotify, als auf YouTube, als auch in den ARD-ZDF-Mediatheken, nennen wir ganz zu Funk. Ihr habt die ganzen YouTube-Premium-Möglichkeiten auf unseren Videos oder auf meinen Videos, you name it. Also könnt ihr das auch alles runterladen, offline hören, ganz entspannt euch ansehen. Abonniert gerne den Kanal, schreibt einen Kommentar drunter, nett, nicht nett, Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr mögt, wie es euch halt gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Corner-Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Henkmann Schüssikowski und tschüss!
Peace!
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Julius und Moritz können es nicht fassen. Ein junger Amerikaner geht gerade mit ihrem Animationsfilm viral. Sein Name ist Samuel Fallenden.
Ich habe mir so einen Typen vorgestellt, der sich einfach unseren Film von YouTube zieht und dann eiskalt alle Hinweise auf uns vernichtet.
Sie beschließen, ihn persönlich zur Rede zu stellen.
Also sind wir mit einem Filmteam um die halbe Welt geflogen, um den Hochstapler zu suchen und den Film zurückzuholen.
In den USA treffen sie auf ihren Dieb und lernen einen Menschen kennen, der ganz anders ist, als sie dachten.
Shit.
Die True-Crime-Doku Der talentierte Mr. F. Die Jagd auf einen Filmdieb. Jetzt in der ARD-Mediathek.